I Went to Films. It's Not a Film School. Ein Audiokommentar von Markus und Martin.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von I Went to Films. Den heutigen Film hat sich wieder Martin ausgesucht und wir schauen uns an die DVD von Quentin Tarantinos großem Hit Pulp Fiction. Martin, warum?
Ja, ich habe mich für Pulp Fiction von Quentin Tarantino entschieden, den heute mal zu besprechen, weil ich sagen muss, dass ich über die letzten Jahre hinweg doch mich zu einem Fan von Quentin Tarantinos Film entwickelt habe und dieser Film leider einer ist, den ich erst sehr, sehr spät gesehen habe und aber auch da schon dann beim Spätergucken total begeistert war, weil er einfach eine ganz eigene Erzählweise hat und im Prinzip er sich auch, glaube ich, um klassische Dramaturgien irgendwie scheinbar nicht so Sorgen und Gedanken macht. Und natürlich, weil Quentin Tarantino natürlich auch mit dem Namen unseres Podcasts eine gewisse Verbindung hat, wenn ich das mal so sagen darf.
Ja, wollen wir die verraten oder lassen wir das als Insider für diejenigen, die es wissen?
Ich weiß nicht, also ich wäre bereit, darüber zu sprechen. Wie geht es dir?
Ja, mir ist es egal. Also, wir können es auch, dann lasse ich mal kurz die Katze aus dem Sack. Also, der Titel spielt auf ein Interview an, was er mal gegeben hat.
Also, der Titel unseres Podcasts. Unseres Podcasts,
ja. Wo es hieß, ob er auf eine Filmhochschule gegangen sei. Did you go to film school? Und er antwortete darauf dann, I didn't go to film school, I went to films.
Genau, das machen wir im Prinzip auch. Wir kommen aus unseren Backgrounds mit unseren Sehgewohnheiten und unserer Expertise und besprechen die Filme und natürlich auch Filme von Quentin Tarantino, dieses Mal Pulp Fiction.
Ja, Martin, wenn du sagst, du hast den relativ spät gesehen, heißt das, du hast schon vorher andere Filme von ihm gesehen gehabt, nehme ich an.
Genau, also ich glaube, der erste Quentin Tarantino, den ich im Kino gesehen habe, müsste, ich glaube, wirklich Inglourious Basterds gewesen sein. Ich glaube, davor habe ich noch keinen Quentin Tarantino gesehen. Also ich habe mit, also im Kino, ich glaube, ich habe Kill Bill vorher schon mal gesehen, da bin ich mir nicht ganz sicher. Also ich glaube, ja, das habe ich auch vor Inglourious Basterds gesehen, aber den Pulp Fiction, den habe ich verhältnismäßig spät erst zu Hause auf DVD gesehen.
Okay, also ich muss sagen, ich habe den mit 18, 19, 20 sowas um den Dreh gesehen, auch im Fernsehen damals dann. Und ich bin mir nicht sicher, ob es der erste war oder ob ich tatsächlich auch die Kill Bill Filme vorher gesehen habe. Das kann ich jetzt nicht mehr sagen. Aber es war auf jeden Fall einer der ersten Tarantinos, die ich gesehen habe, wenn nicht sogar der erste. Und ich würde auch sagen, es ist vielleicht sogar bis heute der wichtigste Tarantino. Auch wenn ich sagen muss, so nachdem ich den Film in Vorbereitung wieder mal angeschaut habe, da gibt's schon ein paar Längen, wo ich sagen würde, die würde er heute anders machen.
Oder und die werden, darüber werden wir ja jetzt gleich reden. Wir sind ein alternativer Audiokommentar, das heißt, wir werden den Film in Echtzeit zusammen schauen und besprechen. Mhm. Wir sind natürlich auch am Spoilern. Das heißt, wenn man sich den Film nichts verraten will, lohnt es sich, ihn vielleicht vorher anzusehen. Aber wir wollen auch versuchen, den Film so zu besprechen, dass man ihn mit und ohne Bild sehen und verstehen kann. Das ist zumindest die Idee.
Genau.
Wenn du soweit bist, ja, würde ich sagen,
wir sind beide am Start des Films. Eine Sekunde. Dann würde ich sagen, auf drei wieder, also ich zähle ab von drei auf Play und bei Play wird die Play-Taste gedrückt.
Genau, so machen wir es.
Drei, zwei, eins, Play. So. Und wir sehen das Miramax-Logo. Oder Miramax? Ich weiß gar nicht, wie spricht man das eigentlich aus?
Oh, das ist eine gute Frage. Aber es ist ein sehr altes Logo, also halt 90er Jahre.
Ja, es ist auch noch nicht dieses Großstadt-Logo.
Stimmt.
Und ich vergesse immer wieder, dass der Film mit dieser mit diesem Lexikon-Eintrag beginnt, wo Pulp definiert wird.
Genau, der Schund. Ich vergesse das auch immer, aber ich muss auch sagen, generell bei Quentin Tarantinos Filmen vergesse ich immer wieder, wie die Szenen hintereinander kommen. Ich weiß immer nur so Fragmente, aber ich kann mich nie an den Film als gesamten Handlungsstrang erinnern.
Das liegt ja nun mal auch daran, dass Tarantino zumindest in der Zeit ja auch ganz bewusst nonlinear erzählt. Und gerade der Film ist ja sehr durcheinander geschnitten eigentlich von dem chronologischen Ablauf her. Ne?
Das stimmt, weil wir fangen jetzt an mit diesem Gespräch der zwei mitteljungen, ja, Erwachsenen, also eine Frau und ein Mann, die in einem Diner sitzen und gefrühstückt haben, nehme ich an, ne? Ja, Kaffee haben sie da.
Ja, es ist Frühstück, glaube ich, ja.
Es sieht nach Frühstück aus. Ach ja, muss ja.
Das ist ja der Moment, wo wir dann später, das ist ja dem, was wir gleich sehen werden.
Richtig.
Ja. Beziehungsweise, Mr. Wolf fährt ja hier vorher auch zum Frühstück, wie wir ja dann irgendwann erfahren werden.
Das stimmt. Ja. Also, wir lernen jetzt gerade Pumpkin und Honey Bunny kennen, auch mit den Namen Ringo und Yolanda bekannt. Genau. Und wir merken gerade, dass die beiden so Kleinkriminelle sind. Boah, und sie philosophieren gerade darum.
Bewaffneter Raubüberfall, weiß ich nicht, ob ich das noch als Kleinkriminell bezeichnen würde. Das ist, glaube ich, schon...
Ja, das stimmt. Also da gibt es wahrscheinlich einen richtigeren Begriff zu. Aber sie sind jetzt, sage ich mal, nicht die intelligentesten.
Also sie sind jetzt nicht, sagen wir es mal so, sie sind jetzt nicht die Mafia-Gangster, die sonst noch in diesem Film auftauchen. Das stimmt wohl, aber...
Ja, genau, das meinte ich damit. Also die machen schon heftige Raubüberfälle mit Knarren.
Und wir sehen hier die erste Schachtel Red Apple Zigaretten, die ja eines der Trademarks von Tarantino ist, was in mehreren Filmen auch immer auftaucht.
Ja, stimmt. Und man muss dazu sagen, man darf in diesem Film in allen Räumen rauchen, ne?
Mitte der 90er war das jetzt noch nicht so ungewöhnlich, oder?
Das kann sein, ja. Auch nicht. Aber weil wir zum Beispiel auch später im Schlafzimmer eine Rauchszene haben, ne? Mhm.
Ja, ist ja auch ein schöner Dialog jetzt, den wir hier haben, wo die beiden sich völlig unbeeindruckt von allen anderen Leuten im Restaurant über diese Überfälle unterhalten. Mhm. Und zwar nicht miteinander flüstern, sondern in normaler Zimmerlautstärke. Und keinen scheint es zu interessieren. Mhm. Aber ich finde gerade die Szene und die beiden Figuren ganz interessant, wenn man über das Thema Erzählstruktur von diesem Film redet. Weil so wie der Film jetzt geschnitten ist, sind die beiden ja eine Klammer. Ne? Sie sind jetzt dieser Prolog und sie tauchen ja dann ganz am Ende quasi nochmal so als Epilog auf, wenn Vincent und Jules über Jules Entschluss reden.
Und das Wunder und so, ja.
Genau. Mhm. Und stell dir vor, wenn das jetzt linear geschnitten wäre, chronologisch geschnitten wäre, dann wären das zwei Nebenfiguren, die über 2 Stunden lang überhaupt nicht aufgetaucht wären und plötzlich eine Riesenszene hätten und dann plötzlich wieder weg wären, ohne irgendwelche Bedeutung. Ne? Das würde überhaupt nicht funktionieren.
Das stimmt. Und vor allen Dingen auch, die beiden sind ja dafür zuständig, dass der Film so eine hohe philosophisch-theologische Tiefe kriegt. Mhm. Weil ja im Prinzip der Wandel, also von Jules mit wer ist der Gerechte, wer ist der Hirte und wer ist der, was ist das dritte, Rächer oder so.
Ja. Schön auch jetzt, wie das Standbild übergeht.
Genau, das ist ja auch ein Ding, was Quentin Tarantino sehr, sehr gerne macht, ne? Mhm. Bild einfrieren, Text und Musik drauf.
Ja.
Und was auch Quentin Tarantino sehr gerne macht, aber das ist ja, glaube ich, auch bei älteren Filmen generell ja immer so gewesen, einen relativ langen, textlastigen Vorspann zu machen.
Ja. Oh, und John Travolta's Comeback.
Samuel L. Jackson.
Weiß ich gar nicht, ist der dann erst zum Star richtig geworden? Uma Thurman auf jeden Fall. Glaube ich, auch erst danach richtig drauf. Harvey Keitel hatte da auch schon seine ersten großen Phase hinter sich.
Ja.
Tim Roth, Amanda Plummer waren, glaube ich, auch noch nicht so groß. Maria de Medeiros, ja gut, die, glaube ich, kennt man heute auch nicht mehr groß. Ving Rhames, Muss ich gerade überlegen. Nee, der ist nicht in den Mission Impossible Filmen, oder? Das ist, glaube ich, der
Das
andere.
weiß
Nee, nee,
nicht.
ich glaube, das ist Christopher Walken auf jeden Fall auch nochmal.
Ja, mit auch
Der
einer
schon
coolen
mal.
Rolle und natürlich
Und
Bruce
Bruce Willis, der
Willis.
ja auch schon seinen ersten großen Karriereschub hinter sich hatte, wenn man ehrlich ist, ne?
Stimmt, war
Stirb
der nicht
lang.
auch einer der bestbezahltesten Schauspieler in dem Film? Kann das
Ja,
sein?
da war irgendwas. Müsste ich jetzt nochmal, gucke ich nochmal, wenn ich es finde. Genau. 8 Millionen Dollar war der ganze, war das ganze Budget. Und 5 Millionen gingen nur in die Gehälter für die Schauspieler. Und es war sogar noch weniger als 8 Millionen, weil ursprünglich, bis man Bruce Willis dann nominiert hat. Also nur Bruce Willis hat dafür gesorgt, dass man überhaupt das Budget nochmal erhöht hat.
Ja. Harvey Weinstein war auch einer der Co-Producers.
Ja,
Kurz nochmal
wurde
erwähnt.
heute, und Danny DeVito war offenkundig auch dabei.
Ja, und wer ja nicht aufgeführt wird, Robert Rodriguez, ne?
Ja.
Der soll doch aber auch irgendwo so als Gastregisseur dabei gewesen
Na
sein.
gut, dann taucht er vielleicht im späteren Abspann auf, ne?
Ja,
Also
ich
im.
meine, irgendwo stand, dass er nicht auftaucht, aber
Okay.
wohl drin gewesen sein
Okay,
soll.
ja gut, dann. Naja,
Ja.
gut, ich weiß nicht, was da, wann man da genau aufgeführt wird. Ja. Ja, jetzt haben wir die Unterhaltung, die berühmte über Amsterdam, wo dann ja auch die berühmte Unterhaltung über McDonald's noch vorkommt, die
Super, ja.
oft genug parodiert wurde. Das ist übrigens, glaube ich, eine Perücke von Samuel L. Jackson.
Der Lockenkopf?
Ja, ich meine, das wäre eine
Stimmt,
Perücke.
der sieht sieht ungewöhnlich an ihm aus, ne?
Ja, ich glaube, das hat er sonst auch nicht getragen.
Ja. Also ich muss sagen, diese beiden, die Unterhaltung ist einfach super, weil die einfach von einem zum anderen, also wie Vincent Vega und Jules Winfield sich da im Auto unterhalten.
Das ist halt ein ganz normaler Smalltalk zwischen zwei Kollegen, die zu irgendeinem Auswärtsjob fahren.
Genau, so ganz
Ist,
gewöhnliche Arbeit, ne?
ja. Limbic
Und
Magde.
man muss ja verstehen, der Vincent war ja, glaube ich, 3 Jahre, das erzählt er irgendwann später, in Amsterdam, glaube
Genau,
ich,
ja,
irgendwie
genau.
stationiert oder
Das
jobmäßig, ich weiß es nicht.
kapiert man so in dem Moment auch nicht, dass er jetzt quasi wirklich wieder zurück ist erst, ne? Aber ja. Ich vermute mal, ich habe es jetzt nicht nachgeprüft, aber ich vermute mal, im Original reden sie von Schrotflinten anstatt Gewehren. Also wir schauen ja auf Deutsch,
Ja, genau.
weil das
Ja.
würde, weil in dem Zusammenhang macht das ja mehr Sinn, diese Schrotflinte, die mehr Streuung hat, als das Gewehr, was ja genauso präzise treffen muss wie die Pistole.
Ja, vor allem, ich stelle mir halt ein Gewehr in so einer kleinen Behausung irgendwie eher
Ja, das ist auch
also
noch mal
unpraktisch, ne?
unpraktischer. Ja, genau. Deswegen
Ja.
vermute ich mal, werden das Schrotflinten im Original sein
Ja,
oder
okay.
Shotguns.
Ja. So, jetzt haben wir eben Mia das erste Mal gehört als Name, weil uns wurde schon verraten,
Genau.
dass Vincent die Aufgabe hat, Mia, die Frau von deren beiden Boss, auszuführen, weil er nicht in
Genau.
der Stadt ist, ne? Und die Mia hat wohl in einem Piloten mitgespielt, der nicht,
Ja.
die nicht zur Veröffentlichung dann kam. Also die
Genau.
Pilotfolge schon, aber die Serie
Ja.
wurde dann nicht gedreht. Und das ist interessant, das fällt mir jetzt gerade noch ein, diese Serie, sie beschreibt ja später dann in
Ja,
der Szene, wo
das
die
sagen ja,
ausgehen.
genau. Ja, da gehen ja viele davon aus, dass das quasi schon Kill Bill vorwegnimmt.
Genau, richtig, weil sie da die Charakteren erklärt und da wohl Parallelen zu sehen sind zu Kill Bill.
Ja gut, ist natürlich immer die Frage, ob er das schon so bewusst da angelegt hatte oder ob er sich im, oder ob das einfach nur eine Idee war, die er im Kopf hatte und die dann unbewusst wieder etwas stärker wurde, als er das Drehbuch geschrieben hat zu Kill Bill. Das ist, ne, aber
Ja.
ist auf jeden Fall durchaus, scheint es eine Idee zu sein, die ihn länger beschäftigt hat, diese Thematik.
Das stimmt. Und jetzt zu den beiden nochmal, also zu Vincent und Jules. Ich finde total interessant, dass die beiden das sind ja eigentlich keine, also irgendwie sind die ja so zwiegespalten. Auf der einen sind die total nette Kerle, weil sie auch so fühlsame Unterhaltung führen, wie jetzt zum Beispiel darum, ob eine Fußmarschase schon zu weit geht oder nicht. Und dann auf der anderen Seite sind sie sozusagen die Handlanger und die Draufgängertypen.
Ja, sie sind Mörder, also sind Auftragsmörder.
Ja, genau, richtig, richtig. Aber das macht die beiden ja so interessant. Ja. Also diese beiden, diese Extreme.
Wobei ich jetzt Vincent nicht wirklich als sympathische Figur empfinde. Ich finde, der ist schon auch ein ziemliches Arschloch, was immer seine Meinung durchsetzen will. Und also ich finde ihn nicht sympathisch, Vincent. Jules würde ich schon eher sagen.
Ja, würde ich auch sagen. Also Jules ist auch eher so der vernünftige, besonnere Typ. Und Vincent ist so der, ich leg's drauf an. Hm. Ne? Also das, ich meine, der eckt ja auch deshalb auch einmal an.
Genau. Ist halt ein Typ, der gerne, der auch Stress und Streit sucht.
Ja, und wenn wir mal ans Ende gucken, ne? Also Jules hat ja die Zeichen der Zeit sozusagen erkannt. Ne? Und einen Wandel an den Tag gelegt und dann am Ende ja im Prinzip auch sehr ehrenhaft gehandelt, mehr oder weniger. Und wenn wir wissen, wie Vincents Geschichte endet, ne? Da bleibt so ein großes Fragezeichen. Also hat sich nichts verändert in seinem Leben. Der hat einfach so weitergemacht wie gehabt und dann endet es plötzlich abrupt. Ja. Das ist jetzt auch toll. Genau, die beiden sind zu früh, 7.22 Uhr, standen vor der Tür von den Verbrechern und gehen jetzt einfach den Gang runter und unterhalten sich weiter über die Fußszene. Ja. Und das Ganze ist halt in One Take gedreht. Mhm. Also die Kamera schwenkt einfach den Gang runter, verfolgt die beiden, lässt die beiden sich weiter unterhalten. Und es geht jetzt darum, dass Mr. Wallace doch seinen Mann, der seiner Frau die Füße massiert haben soll, aus dem Fenster schmeißen lassen haben soll. Ne?
Ja.
Und jetzt diskutieren die beiden halt, was zu weit geht, warum man das macht und wie auch immer. Also, dass die eigentlich eine moralische Frage dort diskutieren, ist ja sehr, sehr spannend.
Ja, das ist richtig. Wobei, das hat natürlich auch so ein bisschen was von so einem klassischen Gangster-Gossip sozusagen. Ne? Wer hatte was mit der Frau vom großen Boss und so?
Und was ja, hat der, ja, ne? Und genau das erzählt Mia ja später sogar, ne? Mhm. Irgendwie, was ihr kleinen Gangster da in, ist schlimmer als irgendein Häkelclub oder Strickgruppe, ne?
Irgendwie sowas sagt sie ja, glaube ich, später. Ja, ja. Mhm.
Kannst du die Zimmernummern erkennen da oben? Irgendwas 415 oder 416 oder so?
Ja, 41 würde ich auch sagen. Die letzte hätte ich jetzt eher 8 oder 6, ja.
Ja. Kann ich jetzt, also ich kann da nichts erkennen oder interpretieren, was das sein soll, aber sonst hätte man das wahrscheinlich auch, man hätte es wahrscheinlich auch präsenter gemacht, wenn es jetzt eine Bedeutung haben sollte, weil das ist ja wirklich,
denke ich auch,
winzig. So. Guck mal, sie scheinen ja geklopft zu haben, ne? Haben sie geklopft?
Ja, weiß ich nicht, aber der Typ ist ja mit denen auch, der gehört ja irgendwie zu denen. Deswegen legen sie den ja nicht um. Das ist ja irgendwie so ein Verbindungsmann von denen mit der Gruppe. Deswegen fährt er ja nachher, wahrscheinlich deswegen macht er denen vielleicht auch auf. Big Kahuna Burger.
Ja, das ist interessant, dass hier Fast Food und Burger so eine zentrale Rolle in diesem Film haben, ne? Hm. Also einmal die Burger in Amsterdam, dann jetzt hier in dieser Frühstücksszene. Und natürlich Mia bestellt doch auch einen Burger, ne?
Ja, ich glaube, ja. Ja, und Big Kahuna Burger ist ja auch so eine Marke, die, glaube ich, bei Tarantino öfter vorkommt.
Das ist auch eine echte Marke, oder?
Ich glaube nicht, nein.
Nee, ist eine fiktive.
Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, also ich habe das immer so als, wie die Red Apple Zigaretten, als so eine Marke, die bei Tarantino halt auftaucht.
Ich finde ziemlich faszinierend, wie Jules hier so ein Psychospiel abzieht. Mhm. Ne?
Ja.
Das ist schon echt gnadenlos. Ich meine, das ist ja schon Gewalt eigentlich, was er gerade ausübt. Ne? Also so,
vor allen Dingen, weil er ja weiß,
psychische Gewalt.
Er wird sie umlegen.
Genau. Und auch, wie erniedrigend, ne? Dass er einfach jetzt von ihm den Burger nimmt und einfach reinbeißt. Mhm. Und dann mit Vince, der im Hintergrund irgendwie in der Küche irgendwie rumfuhrwerkt und sich eine Zigarette anzündet, mit ihm so über ihn hinweg redet. Also es ist schon sehr, sehr spannend.
Ja.
Und auch interessant, dass Jules eine vegetarische Freundin hat. Die lernen wir nicht kennen, ne?
Nee. Jetzt zeigt er erstmal sein neu erworbenes Wissen gleich.
Mhm.
Aber ich finde ja die ganze Idee, einen hawaiianischen Burgerladen zu machen, so absurd, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass es das wirklich gibt.
Ja.
Zumindest nicht als Kette.
Das stimmt. Okay, also Jules trinkt jetzt die Sprite aus von Brad.
Mhm.
Jetzt geht er zu dem anderen so, rüber.
Jetzt geht's ins Eingemachte sozusagen.
Wie heißt der Verbindungsmann nochmal?
Der hat bestimmt einen Namen, aber ich kann es dir so nicht sagen.
Doch, die benennen ihn irgendwann zwischendurch. Also,
okay.
Weil ja den dann leider was ungünstig. Oh. Ja. So, und jetzt eigentlich die viel spannendere Frage ist, nach was suchen die eigentlich und was ist in diesem Koffer drin? Also Vincent holt aus der Spüle den Koffer mit der Geheimnummer.
Mit der 666.
Genau. Öffnet ihn, guckt rein und ihn strahlt ein goldenes Licht an.
Ja. Und er ist offensichtlich abgelenkt, wenn er reinschaut. Ja.
Genau, Jules fragt Vincent, ob wir glücklich sind. Sind wir glücklich? Ja, wir sind glücklich.
Ja gut, die große Theorie im Internet ist natürlich, dass es sich um die Seele von Marcellus Wallace handelt, was unter anderem auch damit begründet, also einmal natürlich mit der Kombination des Schlosses begründet wird, 666,
ja.
Number of the Beast, und auch
nochmal,
mit der...
ich habe es akustisch nicht ganz verstanden, jetzt hat er gerade den anderen erschossen.
Genau, Number of the Beast, also die Zahl des Beasts. Und mit dem Pflaster, was Marcellus Wallace bei seiner Einführungsszene auf ihrem Nacken trägt, was ja auch nach der Legende nach die Stelle ist, an der der Teufel einem die Seele herausnimmt aus dem Nacken.
Das ist eine interessante Theorie.
Ist halt die Frage, ob das wirklich so intendiert ist oder ob Tarantino einfach nur ein bisschen damit spielt. Oder ob er das wirklich überhaupt nicht bedacht hat.
Ja, also im Prinzip ist es egal, ob er es intendiert hat oder nicht.
Es funktioniert.
Ich finde, spannend ist einfach, dass es funktioniert, genau. Ja. Und weil man auch keine weiteren Erklärungen eigentlich, also ne, braucht eigentlich.
Ja, es ist halt ein MacGuffin, ne? Nach klassischer Hitchcock-Logik. Also etwas.
Ja.
Gegenstand, der eine Handlung in Gang setzt, ohne dass er selber eine Bedeutung für die Handlung hätte.
Ja, genau. Ja. So, und jetzt kommt gleich das allererste Mal, dass Jules seinen Bibelvers aufsagt.
Genau.
Weil den Brad ganz schön unter Druck setzt. Also er hat ja gerade den anderen Kollegen, der da auf dem Sofa lag, erschossen.
Ja.
Und zwar, es geht um den Pfad der Gerechten.
Mhm.
Ezechiel, ne?
Ezechiel, ja. Oder damals noch Hesekiel übersetzt immer. Ja.
Ja.
Aber ich bin leider nicht mehr dazu gekommen, nachzulesen, ob die Stelle halbwegs passt.
Ja, das ist ja die Frage, wie die das übersetzen, ne?
Ja.
Und ob die dann irgendwie eine deutsche Standardübersetzung nehmen oder ob die eine eigene Filmübersetzung machen.
Mhm.
Also ich sei der Herr, wenn ich die Rache an ihn vollstreckt habe. Und danach feuert er.
Schön
also beide.
Auch jetzt, genau, schön auch jetzt diese zwei Einblendungen ins Orangene. Die auch
sonst, das stimmt. Ja.
Sonst nicht mehr vorkommen. Und jetzt, ja, startet das nächste Segment sozusagen mit Vincent und Mia. Allerdings führt sie erstmal die Figur ein, die ihr eigenes Segment nachher noch kriegt.
Nämlich das Butch. Stimmt. Richtig, gespielt von Bruce Willis. Und ich muss sagen, es ist eine richtig klasse Einführung, weil wir sehen einfach nur Butch von vorne. Er sitzt in einem Lokal, Club, Tanzclub, ja. Club, genau. Es ist rotes Licht, aber keine anderen Menschen sind da. Das heißt, es muss irgendwie am Tag oder so sein, obwohl alles dunkel und rötlich ist, im rötlichen Licht ist. Und er regt sich fast nicht.
Sitzt ganz stoisch da, ja.
Genau, und ich finde, das ist richtig klasse. Und wir lernen ihn trotzdem kennen.
Ja, und gleichzeitig hören wir ja diese Rede von Marcellus Wallace aus dem Off, den wir überhaupt nicht sehen im Moment.
Genau, ja.
Der auch wunderbar eingeführt wird mit dieser Rede, finde ich.
Stimmt, eigentlich werden ja beide super eingeführt, sowohl Marcellus als auch Butch.
Ja, übrigens, Bruce Willis ist überredet worden, mitzuspielen von Harvey Keitel.
Ach.
Der hat ihn dann überzeugt, dass er da mitmacht. Die beiden sind wohl nämlich Freunde oder Bekannte.
Das ist ja cool.
Also Harvey Keitel war offensichtlich schon vorher dabei.
Ja. Ich finde, es ist auch hochironisch mit dieser Musik im Hintergrund. Und das jetzt sehen wir das allererste Mal was von Marcellus, nämlich die Hand mit dem Bündel Geld in einem Briefumschlag.
Wer ihn jetzt und auch spielt. Demütigt, ne?
Genau, richtig. Ja, ja. Man sieht, dass das Butch an seiner Leine hängt. Ja, jetzt
da
sehen wir.
Da siehst du, was ich meine, ne?
Genau, ja, ja. Das ist mir beim Gucken auch nochmal aufgefallen. Und das ist eine interessante Idee. Also wir sehen jetzt Marcellus Hinterkopf und die Schultern und ein Riesenpflaster, was eben etwas leicht über dem Nacken hängt am Hinterkopf.
Genau.
Und Marcellus trägt, also hat eine Glatze und Ringe in den Ohren. Genau.
Das Gesicht sehen wir aber, glaube ich, in der Szene noch nicht, ne?
Nee, das sehen wir, glaube ich, sehr, sehr spät erst. Seine ersten Worte, damit habe ich kein Problem, Mr. Wallace, hat Butch gerade gesagt, ne? Nee, der hat vorhin, glaube ich, schon was gesagt. Das habe ich
nicht
ganz aufgepasst. Sieht ganz
so aus, wo er ihn gefragt hat, ob er der Nigger ist.
Ja, stimmt, genau so war es, ja, ja. Jetzt haben wir so drüber gequatscht.
Jetzt muss er es nämlich sagen.
Ja.
Ja. Funktioniert ja nicht so ganz, wie wir dann später erfahren.
Nee, genau.
Ja, und Vincent und Jules in diesen T-Shirts, wo wir natürlich noch überhaupt nicht wissen, warum sie jetzt diesen Freizeitlook tragen.
Das stimmt.
Weil wir denken ja, es ist direkt nach dem... man würde ja jetzt tatsächlich denken, wir sind direkt nach dem Mord. Ne? Sie haben den Koffer dabei. Es ist offenkundig noch nicht abends oder es scheint noch morgens zu sein irgendwie.
Das stimmt.
Das, genau, die Erzählung, das Gerede über Mia und Vincents Job geht weiter. So, und Jules geht jetzt raus und wenn man den Film jetzt, wenn man die Handlung jetzt chronologisch durchdenkt, endet Jules, glaube ich, hier. Ich glaube, es gibt keine Szene, die chronologisch danach spielt, wo Jules nochmal auftaucht.
Warte mal, lass mal überlegen. Stimmt. Ja, und die beiden werden sich ja später auch noch treffen. Ne?
Genau. Aber es ist schön, dass sie sich hier schon gleich so ankacken.
Ja. Also Butch und Vincent haben sich jetzt an der Bar getroffen. Genau.
Ja, und sind sie schon gleich unsympathisch. So.
Ja.
Ah, guck, wir würden ihn jetzt sehen von vorne, wenn er scharf gezogen worden wäre. Marcellus Wallace.
Und jetzt auch gerade diese Einstellung, wie sich Butch umdreht.
Sehen doch das Gesicht ein bisschen zu.
Stimmt, aber sehr im Schatten, ne? Ja, nicht so deutlich.
Ja.
Aber hast du eben die Bewegung der Kamera gesehen, wie Butch sich gedreht hat?
Ja.
Also fand ich sehr schön gemacht.
Wie er auf seinem Gesicht geblieben ist quasi.
Genau, richtig, ja. Jetzt sind wir
beim Dealer.
Beim Dealer zu Hause. Seine Frau unterhält sich mit einer Freundin und es geht halt ums Piercing und Löcher stechen. Mhm. Und vor allem auch so ein bisschen eigentlich auch um die Art der Kunst, was richtig ist. Also kein Schussgerät, um Ohrlöcher und sonstige Löcher für Körperschmuck zu stechen, sondern bei ihr ging es nur mit einer Nadel, also Handarbeit.
Genau. Ja, mit einer Nadel.
Mit einer Nadel, ja.
Passend dazu, was hier verkauft wird.
Genau, richtig. So. Und Vincent wird von dem Dealer begrüßt. Mhm. Und genau, die Rolle, das war ja die Überlegung, ob Quentin die Rolle spielt, des Dealers.
Ja.
Hat sich aber dann dagegen entschieden, weil er gerne bei der Adrenalin-Szene Regie unbedingt machen. Mhm. Genau.
Ich finde ja, die Figur sieht sehr aus wie der Dude dann später aus Big Lebowski.
Ja. Er ist so ein bisschen so der Jesus-Typ, ne?
Ja, und auch mit dem Badeanzug, ne? Mit dem Bademantel. Wie er da den ganzen Tag rumläuft. Und so ein bisschen abgebrannt.
Ja, stimmt.
Ne? Also ich finde,
wir sehen ihn ja nur im Bademantel eigentlich, den Dealer.
Ich meine ja. Eben, deswegen ja. Also es würde mich nicht wundern, wenn das Optische vom Dude so ein bisschen inspiriert wäre. Ich meine, der Big Lebowski, der kam 96, 98, sowas. Also so 2 bis 4 Jahre danach. Das würde schon passen.
Ja. Ja, das stimmt. Jetzt nochmal interessant, das habe ich auch erst hinterher verstanden. Und zwar Vincent kauft ja jetzt Heroin, richtig? Ja,
genau.
Aber weil der Dealer keine Ballons mehr hat,
muss das in den Plastikpäckchen.
Genau. Richtig, aber normalerweise wird Kokain in Plastikbeutel gepackt.
Genau, deswegen und verwechselt das Mia später, ja.
Richtig, genau, das ist ein ganz interessantes, wichtiges Detail. Mhm. Das habe ich aber auch erst total spät verstanden.
Sag bloß, du hast nicht so gut viel Erfahrung mit Koks und Heroin.
Nee, ich bin da ganz...
Aber was ich auch ganz interessant fand, war der Satz vorhin, Heroin ist wieder im Kommen oder Heroin kommt zurück. Wenn man bedenkt, dass 2 Jahre später ja auch dann wahrscheinlich der Film, der Heroin am meisten gefeiert hat, in der Filmgeschichte, nämlich Trainspotting, rauskam.
Ach ja, hier mit Hugh McGregor, ne?
Genau, genau. Hat ganz schön viel Bargeld mit sich rum, wenn es nicht alles 1-Dollar-Noten sind, zufällig.
Ja, ich glaube nicht. Er hatte doch... Ach nee, das war jetzt Vincent mit dem Geld. Mhm. Jules hat doch am Ende auch so viel Geld in seinem Portemonnaie.
Ja, ja. Mann, ich ja, die schleppen. Obwohl, naja, gut, das sind Gangster, vielleicht können die auch nicht einfach ihr Geld aufs Konto legen.
Geld, ja, richtig abgeben. Oder per PayPal bezahlen, ne?
Ja, gut, das ging ja sowieso noch nicht da.
Ja. Wir spielen doch in der Zeit, in der der Film gedreht wurde, oder? Also, wir haben jetzt keine.
Ich würde es einfach mal sagen, ja. Also, ich sehe jetzt nichts, was jetzt gegen Mitte 90er spricht.
Ja, das stimmt. So, das ist auch so so eine Quentin-Art, diese Inszenierung mit der Öffnung dieses Spritzen-Etuis fürs Heroin und so eine Western-anmutende Musik drunter, ne? Ja. Also wir haben jetzt Detailshots von Spritze, Feuerzeug und Reißverschluss.
Die Nahaufnahmen, genau, wie das Ganze präpariert wird.
Genau, kochen vom Heroin auf dem Löffel. Und ich meine, Vincent ist echt ein bisschen, also ich meine, der legt es schon drauf an, ne? Weißt du, danach fährt er direkt Auto wieder.
Ja.
Zugedröhnt.
Ja.
Aber wir sollten vielleicht nochmal sagen, dass wir in Los Angeles sind, ne?
Ja.
Das ist vielleicht nochmal, auch jetzt, ich meine, wir haben schon irgendwie so bei uns in unserem Programm schon oft Los Angeles irgendwie als Spielort, oder?
Ja, ja, aber ich meine, ist ja auch für die jeweiligen Produktionen naheliegend, wenn es jetzt nicht zwingend woanders verortet werden muss.
Mhm. Das stimmt.
Ist halt weniger Arbeit.
Vincent geht jetzt zum Haus von den Wallace um sich mit Mia zu treffen. Und das fängt schon gut an mit dem Zettel an der Eingangstür. Hallo Vincent, ich ziehe mich gerade an, die Tür ist offen. Kommen rein und machen Sie sich ein Getränk. Ja. Dann eine Blende.
Ja.
Vincent tastet sich langsam vor in die Wohnung. Wir hören eine Musik.
Son of a Preacher Man, ne?
Ah ja, genau. Und jetzt sehen wir Mia von hinten in so einer Art Kontrollraum. Mhm. Und sie spielt natürlich mit ihm, ne? Also ja. Über diese Intercom-Anlage.
Und da ist das ist natürlich das berühmte GIF jetzt, wo er sich da umdreht. Was ja oft genug dann inzwischen aufgetaucht ist im Internet, wo er in allen möglichen Situationen reingeschnitten wird.
Also nach dem Motto, wo ist das Intercom?
Ja, ja, genau, wo er sich da so umdreht und das ist, musst du mal suchen, da gibt es ganz
viele. Ja, okay, das glaube ich. Also es ist jetzt auch schön, dass sie einmal die Nachricht auf dem Zettel hat und dann ihm nochmal über das Intercom sagt, machen Sie sich ein Getränk, ich bin gleich bei Ihnen.
Ich finde ja, die Wohnung ist überhaupt nicht so gangstermäßig eingerichtet, wie ich mir einen Gangsterboss vorstellen würde.
Das stimmt.
Also so,
du hast recht, das ist mir, da habe ich auch noch nicht drüber nachgedacht.
Sieht eher aus wie so ein Galerist irgendwo in New York.
Ja, genau, richtig. Also halt so gehoben.
Ja.
So, Vincent ist an der Bar, schüttelt sich einen Whisky ein. Und Mia zieht eine Line.
Ja.
Koks.
Ja.
Ne?
Das ist auch Koks. Ja.
Das muss jetzt Koks sein, genau, weil sie das zieht. So. Vincent fühlt sich, glaube ich, noch nicht so wohl. Er guckt sich jetzt dieses eine Gemälde an und versucht sich irgendwo hinzustellen. Und er sieht halt unbeholfen aus, ne? Das muss man ja sagen.
Das ist halt nicht so sein Milieu, wo er da ist, ne? Deswegen meine ich, das sieht nicht aus wie eine Gangsterwohnung. Ich meine, wir haben dann ja auch hinten den Esszimmertisch mit den Hussen drauf.
Mhm.
Diese Sache mit dem Elvis-Fan, das spielt auf einen Dialog an aus einer geschnittenen Szene.
Mhm.
Und das fand ich jetzt auch sehr schön mit dem, seien Sie kein
Quadrat.
Don't be a square, auch wenn sie kein Quadrat einzeichnet. Aber das mit dem Elvis-Menschen spielt nämlich auf eine geschnittene Szene an, wo sie reinkommt, nachdem er sich hingesetzt hat aufs Sofa und ein Interview mit ihm führt mit einer Handkamera. Und ihm sagt, es gibt zwei Sorten von Menschen, Elvis-Menschen oder Beatles-Menschen. Ne, man kann beides gut finden, aber man kann niemals beide gleich gut finden. Für eins von beiden muss man sich immer entscheiden. Und er sei definitiv ein Elvis-Mensch.
Ah ja, okay, verstehe. So, das ist eine Slot-Car-Racing-Bahn. So nennen sich die, meine ich.
Okay.
Und das ist ja wirklich ein abgefahrener Laden eigentlich, ne?
Ja, so ein schönes 50s-Diner, ne? Mit Zorro als Kellner. Das ist nicht so weit von dem weg, was du, glaube ich, in Disneyland oder zum Teil auch in Las Vegas haben kannst. Marilyn als Kellnerin.
Und da hatte sie schon die Milchshakes obendrauf, ne?
Mhm.
Und man muss ja sagen, die Milchshakes, das kann man auch vielleicht schon mal erwähnen, sind ja vom Namen her eigentlich sehr rassistisch, ne?
Ja.
Ich weiß es jetzt gar nicht.
Darauf habe ich gar nicht geachtet bisher.
Weil ich glaube, die zwei Namen, die der Kellner gleich fragt, sind halt einmal irgendwie, ich glaube, ein weißes Duo und ein schwarzes Duo irgendwo außer Unterhaltung oder so. Und der eine, die Weißen sind halt für Vanille und die Schwarzen sind halt für Schoko.
Okay. Ja. Diese aufgeschnittenen Autos als Tische, das ist übrigens eine Idee, die tatsächlich aus einem alten Elvis-Film kommt.
Ah, dann macht das auch Sinn. Sag mal, ist dieser Laden erfunden oder gab es den wirklich? Weißt du das?
Also teils. Also so in der Form ist er erfunden, aber es ist ja jetzt nicht so weit weg von echten Diners
und
von echten 50s-Diners. Nee,
ne? Ja.
Also es gab wohl auch in L.A. einen Laden, der so ähnlich diese Tische hatte mit den Autos. Buddy Holly soll wohl Steve Buscemi sein, aber ich erkenne ihn da nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen.
Kann ich auch nicht sagen. Auch schön, jetzt die Frage, wie möchte er sein Steak haben? Und Vincent einfach sagt so, das Blut muss spritzen. Es ist ja schon ganz witzig, ne, weil es ist ja durchaus etwas, was in diesem Film dann auch nochmal
von seiner Arbeit her kennt. Ja.
Genau. Martin und Louis, $5 Shake, genau, hat mir bestellt. Also es scheint sehr teuer zu sein, ein Shake für $5.
Ja, das kann ich jetzt nur raten, wie das in den 90ern war. Das kann ich nicht beurteilen.
Ja. So, und jetzt, das ist ganz komisch. Mia raucht, holt sich eine neue Zigarette aus der Schachtel, aus auch wieder Red Apple, und fragt dann noch Vincent, ob er ihr eine drehen kann. Ja. Also, das verstehe ich nicht so ganz.
Ja, wahrscheinlich, weil er halt gedrehte raucht und sie sonst selten wahrscheinlich welche kriegt, weil sie wahrscheinlich zu faul ist, sich welche zu drehen. Mhm. So, jetzt kommt die Erzählung von Amsterdam und wir erfahren auch, dass sie lange in Amsterdam gelebt hat. Beziehungsweise regelmäßig dahin fährt, so rum, genau, meine ich ja.
Ja, genau. So, und die beiden sind ja jetzt gezwungen, sich zu unterhalten.
Ja. Ja, jetzt hören wir über Fox Force 5.
Genau, den Pilotfilm. Genau, und zwar 5 Mädchen, die
irgendwelche, nee, nicht Superkräfte in dem Sinn, sondern halt irgendwelche Spezialfähigkeiten haben.
Genau, also jetzt nicht übermenschlich, sondern einfach eine kann gut mit Sprengstoff, die andere kann irgendwie
Kung-Fu-Meisterin.
Richtig, und die Mia hat eine Rolle gespielt, die gut mit Messern kann, ne?
Genau, Messer, weil sie von Zirkusleuten aufgezogen wurde.
Richtig, und das Spannende ist natürlich, wenn wir jetzt an Kill Bill denken.
Wo sie ja mit sehr großen Messern arbeitet, meinst du?
Genau, richtig. Und auch in diesem Film, jetzt bei Pulp Fiction, werden wir auch noch ein Katana, Messer. Genau. Jetzt wird auch von dem Witz gesprochen, weil Mia die Rolle gespielt hat.
Die immer ein Witz, deren Standardphrase ein Witz gewesen wäre.
Genau. Und jetzt ist noch nicht der richtige Moment, den Witz zu erzählen. Vincent will den gerne hören. Ja. Und fragt Mia so, ja, Sie können mir den ruhig erzählen, den Witz. Ich werde nicht lachen. Dann sagt Mia, ja, aber davor habe ich ja gerade Angst. Und dann meint Vincent natürlich, nein, so habe ich das doch nicht gemeint.
Das ist der Shake.
Ja, Martin und Louis, der Vanilla Shake, mit einer Kirsche obendrauf, die und sie aber nicht isst. Und genau. Ja, guck mal, Vanille Shake, Vanille Coke. Also da haben sie irgendwie schon mal eine Verbindung. Hm. Also Vince ist natürlich interessiert und will den Shake probieren.
Ist auch ein ziemlicher Pfennigfuchser, ne?
Stimmt, das stimmt. Aber er holt sich dann aber hier für 500 Heroin. Also.
Ja, gut. Das ist wahrscheinlich, aber das ist ja auch aus dem Erzgebirge.
Ja, richtig. Er hat doch das teure Zeug aus dem Erzgebirge geholt,
ich glaube,
ne?
Ja, ich glaube ja.
Ja, ja, ja.
Übrigens, im Original kommt's vom Harz. Aber das musste man anders übersetzen, weil Harz.
Ach, wegen
Harz Mountains, ja. Weil es nicht synchron geworden wäre.
Ja.
Aber ich finde, Erzgebirge passt eigentlich sogar besser, weil das ja wirklich dann Grenzgebiet zu Tschechien und so, das ist ja tatsächlich
Drogenproblem.
Ich weiß nicht, wie das jetzt Mitte der 90er war, aber
da habe ich auch überhaupt keine Ahnung.
Tatsächlich macht die Umbenennung ja sogar Sinn in dem Fall.
Ja. Hier, das ist wahrscheinlich jetzt gerade eine Szene, wo du im Vorfeld ja auch sagtest mit den Längen. Mhm. Ich muss sagen, ich habe nämlich diese Länge, die hier gerade in diesem Gespräch passiert, ich finde die super gut.
Okay.
Sie wird ja nur getragen durch die Musik im Hintergrund und dieses, dass sie darüber reden, dass man ja eigentlich auch schweigen könnte. Mhm. Und Mia nuckelt nur an dieser Kirsche,
ja,
ne?
Ja.
Ist eigentlich, also Mia, er sagt jetzt Vincent, sie geht kurz aufs Klo, um sich die Nase zu pudern.
Ja.
Heißt das das, was sie macht, oder ist das...
Wir sehen es doch eigentlich, dass sie, also das sieht mir schon aus, als ob sie sich was reingezogen hat gleich.
Genau, richtig, ja, sie kokst.
Aber
ist die Frage, ob der Begriff...
Ja, doch, ich glaube, der ist schon, ich glaube, der war da schon auch so geläufig, dieses Synonym, ja. Auch schön, dass das keinen interessiert.
Ja, genau, richtig.
Da ist
so,
der Burger
jetzt
da.
Der Burger wieder, genau.
Mit der etwas seltsamen Garnitur, mit den großen roten Zwiebeln und der Wassermelone.
Stimmt. So, und Vincent erklärt, dass es nicht zwei Marilyn Monroes gibt, sondern die andere war Vincent van Dorn oder so?
Ich glaube, Manny van Dorn oder irgendwie sowas.
Manny
van Dorn, aber auf jeden Fall
ja.
Jemand, den man heute nicht mehr kennt.
Ja. Und ich finde jetzt auch zum Beispiel interessant, wie das mit dem Essen gedreht ist. Also sie essen nur ganz kurz. Also hier sieht man, dass Mia den Burger in der Hand hält.
Und fast auseinanderreißt.
Ja. Und jetzt, Vincent zündet sich jetzt gleich schon wieder eine Zigarette an. Und ich glaube, sie essen auch gar nicht auf. Und dann geht es ja schon zur Tanzszene, ne?
Ja.
Also das ist alles ganz, ganz dicht beieinander.
Das finde ich jetzt wiederum einen ziemlich guten Dialog.
Jetzt geht's darum ums Gerücht, ne?
Ja.
Antoine hieß übrigens der.
Genau.
Der aus dem Fenster geschmissen wurde, weil er Mia angeblich die Füße massiert haben soll.
So, jetzt wird nochmal die ganze Geschichte erzählt. Sie hat sich die Zigarette mit einem Streichholz angezündet, ne?
Stimmt. Ja, weil Vincent hat eben sein Feuerzeug benutzt, ne?
Sieht man auch selten.
Ja, vielleicht ist das jetzt nochmal so ein bisschen die Distanz zwischen denen, um das zu zeigen, dass die jetzt gerade wieder nicht so viel Nähe haben sollen. So, Mia rückt nicht sofort damit raus, ob das wahr ist.
Ja, sie sagt ja überhaupt nicht genau, was passiert ist, oder?
Nee, ich glaube, sie klärt es nicht ganz auf.
Sie sagt ja nur, dass das, was Jules und Vincent, über das, was Jules und Vincent gesprochen haben, nicht so passiert ist.
Gut, jetzt macht im Prinzip Mia das Gleiche, was Jules vorhin gemacht hat im Flur. Im Prinzip, sie trennt die Aktion mit eine Sache ist eine Aktion wie das Füße massieren und das andere Sache ist, dass jemand vom Balkon gestoßen wird, ne?
Ja.
Und jetzt, das war halt gut, dass sie sagt, wenn die Gangster untereinander quatschen, ist es schlimmer als ein Nähkränzchen.
Ja.
Und die Szene wird unterbrochen oder die Unterhaltung.
Ein Tanzwettbewerb.
Der genau jetzt gerade ausgerufen wurde. Mia meldet sich.
Wie er schaut.
Vincent ist begeistert. So, und Mia nutzt das jetzt natürlich aus, die Angst von Vincent, ne?
Jetzt zieht er die Karte.
Und soll das nicht so gewesen sein, dass Uma Thurman sehr aufgeregt war in dieser Szene?
Das kann, ja, klar. Ich meine, man muss ja auch bedenken, sie war ja noch relativ junge Schauspielerin und relativ unbekannt, ist jetzt vielleicht übertrieben, aber ich meine, in dem weniger bekannten Robin Hood-Film von Anfang der 90er und sein Name ist Mad Dog, hat sie mitgespielt als größte Produktion. Und auf der anderen Seite hast du John Travolta, den man ja nun mal vor allen Dingen fürs Tanzen kennt. Ne? Saturday Night Fever und so.
Ja, ich glaube, das ist der Hintergrund dazu.
Ja. Deswegen das natürlich auch eine schöne Szene ist, weil ich weiß nicht, wie findest du das, was sie tanzen?
Ich finde, es passt sehr, sehr gut, weil es ist einfach total albern.
Genau, ja.
Und es ist halt so, es ist wirklich dieses Fremdschämen.
Ja, genau. Es ist halt eigentlich kein guter Tanz. Obwohl, er macht's nicht schlecht, finde ich. Gerade wenn er da so auf den
Zehen steht. Ich finde so, die Körperspannung und so ist ziemlich gut. Genau. Und Mia ist halt so ein bisschen die Ausgeflippte, die so macht, was sie will, so.
Ja.
Ne? Und man sieht auch, dass sie mit ihm spielt, so. Und Vincent macht einfach seinen Job, so ungefähr, ne?
Ja.
Und er adaptiert ihre Bewegung.
Ja.
Also zum Teil.
Ja. Das ist ja auch oft genug parodiert worden dann.
Ja, mit der Hand übers Gesicht ziehen.
Ich finde, sie ist eigentlich ein bisschen zu schnell für das Lied.
Ja. Und Vincent tanzt in Socken und Mia barfuß.
Genau.
So, und so jetzt macht Mia sehr anzügliche Bewegungen, um ihn so ein bisschen herauszufordern.
Ja, man weiß es ja nicht genau, was sie will, ne? Will sie ihn einfach nur in Ärger bringen oder stimmt. Will sie wirklich was von ihm? Oder will sie ihn nur testen?
Ja, Mr. Wallace ihn testen, ne?
Lassen. Man weiß es nicht.
Ja. Man weiß es nicht, ne, genau. So, die beiden kommen nach Hause und jetzt denkt man sich so, eigentlich ist ja alles gut, ne? Wir sehen auch, sie haben die Trophäe gewonnen.
Ja, ich weiß es nicht genau. Es gibt, glaube ich, später, wenn Butch irgendwo langfährt mit dem Auto, im Autoradio, hört man, glaube ich, was von wegen, dass die Trophäe geklaut ist. Also ich glaube,
das ist ja auch interessant.
Es wird, glaube ich, für jemanden, der es richtig zuhören kann, ich weiß gar nicht, ob sie das überhaupt synchronisiert haben, aber es wird zumindest angedeutet, dass die beiden das Ding auch einfach haben mitgehen lassen.
Das fände ich noch besser eigentlich.
Was ja auch zu ihnen passen würde.
Ja, das würde total passen. Und vor allem, man merkt auch, die beiden sind jetzt viel, viel lockerer nach diesem Abend, ne?
Bisschen mehr Informationen, als ich mir gewünscht
habe. Ja, vor allem, das ist ja halt interessant, also wie oft Vincent, oder auch Jules, glaube ich, nur einmal, aber Vincent verschwindet ja dauernd aufs Klo.
Ja, ja.
Gefühlt.
Ja, das ist ja. Und da liest er ja auch fast immer dann einen Pulp-Roman.
Ja. Ja, das ist total gut. Den Pulp-Roman, den er auch am Ende dann in der Hand hat, während er nochmal auf Butch trifft, ne? Oder Butch ihn trifft, je nachdem.
Ja. Sie tanzt weiter.
So, Mia tanzt im
Sie tanzt Wohnzimmer aber auch ziemlich genau, sie tanzt ziemlich genau dasselbe wie gerade eben. Vielleicht ein bisschen langsamer, aber.
Ja, und hält sich die Hand so an die Schläfe. Und sie hat, und vor allem, das ist interessant, wichtig nochmal zu wissen, sie hat ja den Mantel von Vincent an. Mhm. Und Vincent steht jetzt im Bad und hält eine Alleinunterhaltung mit sich.
Ja.
Von wegen, er muss jetzt sich gleich verabschieden oder seinen Drink noch nehmen und dann gehen.
Loyal sein. Weil er natürlich auch weiß, alles, was jetzt drüber hinausgeht, ist gefährlich.
Genau, vor allen Dingen, wenn sein Boss schon jemanden, nur weil er die Füße angefasst hat, vom Balkon gestürzt wird, ne?
Oder vielleicht auch nicht, man weiß es ja nicht. Sie sagt ja, es war nicht so. Das finde ich eben, das Interessante finde ich daran eben, dass sie nicht sagt, der hat niemanden vom Balkon runtergeschmissen, sondern dass es eben offen bleibt, ob der Typ vielleicht auch mehr mit ihr gemacht hat und der deswegen vom Balkon geschmissen wurde.
Ja, natürlich. Also ich meine, sie heizt...
Das ist es, das finde ich ja das Interessante daran.
Ja, sie heizt im Prinzip, also sie bekräftigt nicht, nee, sie schürt das Gerücht eigentlich noch.
Ja, ja. Jetzt hat sie wieder eine selbstgedrehte angezündet.
Mhm. Und spielt mit dem Feuerzeug von Vincent rum. Mhm. Und die Terrassentür hinten ist auf, ne? Ach ja, das hat einen Grund. Ich glaube, die Kamera hatte sich gespiegelt. Irgendwie sowas war das. Und dann haben sie die Terrassentür einfach einen Spalt aufgemacht.
Ja, gut. Könnte ja passen. So, und jetzt kommt der unheilvolle Moment.
Das ist natürlich echt doof. Das gute Erzgebirge.
Ja. Das gute deutsche Heroin.
Ja. Nicht im Ballon, wie sich das, also was das Gesundheitsamt dazu sagen würde, gegen diesen Verstoß der Verpackungsvorschriften.
Ja,
ne?
Ja.
So, und Mia macht sich eine Line aus dem Heroin.
Eigentlich auch ziemlich dreist, dass sie ihm das Koks klaut. In dem, also, sie denkt,
ja, das vermeintliche Koks, ne? Ja. Genau, zieht und merkt sofort, da ist irgendwas stimmt nicht. Fasst sich an die Nase.
Tja, aber ist schon zu spät.
Genau, hat glasige Augen, dreht nach oben und Blut kommt aus der Nase
das
und fällt nach
hinten. Das ist, finde ich, jetzt so ein Bild, was man so auch in einem 70er Giallo hätte finden können.
Ah, okay.
Das finde ich jetzt, ich finde, das sieht auch so mit dem leichten Weichzeichner an den Rändern, mit dem mit
ja,
der
okay,
Nahaufnahme
ja, ja,
von
ja.
dem blutigen Gesicht.
So, und sie hat sich vollgekotzt, liegt mittlerweile am Boden.
Ja, und er hat es noch immer nicht gemerkt.
Nee, kommt rein. Und wir sehen die ganze Zeit ihren Kopf und hören nur Vincent und jetzt fasst er sie an. Wir müssen los, das ist auch gut. Und diese Szene mit dem Auto, das haben wir ja auch mehrmals drinnen, ne?
Ja.
Das macht der Mr. Wolf auch nochmal, ne?
Ja, ich glaube ja.
So, und Vincent hat die blutige und K.O. oder Überdosis leidende Mia auf dem Beifahrersitz in seinem Cabrio.
Ja. Schön auch, wie er aus dem Handy gerade noch die Antenne rausziehen musste.
Ja, so mit dem Mund, ne, war das da,
und
oder?
Diese, genau, und diese Cornflakes-Packung, die wir da sehen,
ja,
das ist wohl eine echte, die Tarantino jahrelang bei sich hat stehen lassen, um sie dann mal irgendwann einzusetzen in Filmen.
Ach, geil.
Also das ist halt eine Marke, die es nicht mehr gibt. Und die es auch schon damals nicht mehr gab. Darum.
Ja, ja. Es ist kein Product Placement.
Nee, genau nicht.
So, Lance lässt das Telefon klingeln. Okay, und Lance geht jetzt ran ans Telefon. So, Vincent telefoniert mit ihm und sagt, ich komme jetzt zu dir.
Bring sie auf keinen Fall her. Die verreckt. Ja, ja.
Ja, das ist, ich muss sagen, das ist echt eine der ach, das sind, ich meine, das ist halt, in diesem Film sind so viele super Szenen drin, ja, wie zum Beispiel das, ne? Mhm. Lance ist ja auch ein relativ einfacher Typ eigentlich, ne?
Ja.
So, er hat gerade aufgelegt und schon hört er, wie Vincent draußen vorfährt. Das ist halt
und
super.
Gegen das Haus
Lance
kracht.
Macht, genau, Lance macht die Jalousie auf. Man sieht das Auto kommen und Vincent kracht
groß,
mit dem Cabrio in seine Garage. Und vor allem das Geile ist, er schreit ihn auf offener Straße an, du kannst doch nicht über ein Mobiltelefon mit mir über Drogenscheiß sprechen.
Ja.
Und die schreien da rum.
Während er sich da jetzt auch noch im Rasen liegen lässt.
Richtig, wie er einfach, das ist ja auch was, jetzt beginnt so eine Szene, wo die ganze Zeit sich immer nur ankacken, also alle Charakteren, weil die völlig überfordert sind mit der Situation.
Natürlich.
So, es scheint 2:30 Uhr morgens zu sein.
2:30. Wobei ich 2:30
genau
nicht wirklich als morgens bezeichnen würde, aber gut. Das ist Ansichtssache.
Ah, ich glaube, das schön. Ist wahrscheinlich die Übersetzung wegen PM und AM irgendwie, ne?
Kann sein, ja. Aber man könnte ja auch nachts sagen. Aber schön auch die alten Brettspiele, die da liegen. Operation und Spiel des Lebens, glaube ich, ist das.
Ja. So, Lance ist natürlich sauer. Er sagt, meine Kunden wissen, was sie vertragen. So, jetzt Lance sucht sein kleines schwarzes Medizinbuch. Es ist einfach so gut.
Ja, so richtig gut aufgeräumt hat er nicht, ne?
Nee. Von jetzt mischt sich die Frau auch noch mit ein und schreit auch mit rum. Mhm. Die Frau sagt, ein Medizinbuch habe ich hier noch nie gesehen. So, das ist schön. Also das ist wirklich einfach toll.
Ich glaube, sie machen das ohne das Buch, oder? Oder haben sie es gefunden?
Ich glaube, sie machen es ohne, ja.
Achso, ja, ich glaube, da ist doch auch eine Gebrauchsanweisung dran.
Ja. Ich weiß nicht genau, wo ihr Herz sitzt. Könnte auch eine metaphorische Staffel sein, dass er sie nicht genau einschätzen kann, für wen ihr Herz überhaupt schlägt, ne? So nach dem Motto. So, Vincent braucht einen Filzstift. Und Lance zieht die Adrenalinspritze auf. Vor allem jetzt ist auch gut, wie die beide am Schwitzen sind, ne? Alle drei.
Ja.
Jetzt geht es doch mal darum, die beiden diskutieren, wer denn diese Spritze setzt.
Schön auch diese.
Guck mal, wie lang diese Nadel ist, ne?
Ja, klar, die muss ja auch ordentlich, muss man überlegen, die muss ins Herz rein, durch den Brustkorb.
Aber ist das denn wirklich so? Macht man das so?
Das weiß ich nicht. Ich weiß
so,
auch nicht,
das ob ist jetzt
das
klasse.
Wirklich.
Wie Lenz da so auf den Brustkorb so rumdrückt, ne? Als ob das so ein Gegenstand wäre.
Der Punkt ja eigentlich auch falsch. Ja, wahrscheinlich musst du dir das in dem Moment so vorstellen. Aber eigentlich ist der Punkt ja falsch markiert. Das Herz liegt ja eigentlich noch ein bisschen zentraler. Du musst ja wirklich.
Ja. Boah, da kenne ich mich medizinisch nicht aus. Oh nein. Und jetzt. Sehen wir die Nadelspitze, es tropft das Adrenalin raus. Lance zählt für Vincent an. Und wir sehen einen roten Punkt auf der Brust.
Und das haben sie wohl rückwärts gedreht. Also er zieht die Nadel, hat die Nadel eigentlich aus ihr rausgezogen wohl.
Ah, okay.
Würde mich auch interessieren, ob das wirklich, ob A, überhaupt das so passiert, wenn man da ein paar Gramm Heroin schnupft und B, ob das wirklich so, ob man da wirklich sofort instant aufwacht, wenn man so eine
Adrenalinspritze
ins Herz kriegt. Das ist auch ein schönes Bild, finde ich jetzt. Da gibt's auch,
Sie fahren zurück.
Da gibt's auch ein schönes Meme, wo oben drüber eine Szene ist, wo er mit Olivia Newton-John in Grease fährt und dann Driving to Night Shift und dann das Bild, was wir gerade eben gesehen haben, darunter Coming from Night Shift. Ich finde, es sieht wirklich gut, also sieht wirklich aus wie beinahe verreckt. Also das Make-up und so.
Ja, ist wirklich gutes Make-up, ja. So, jetzt geht's noch darum, also Vincent bringt mir das zweite Mal nach Hause. Und bittet sie, dass ihr Mann nicht da unbedingt drüber irgendwas erfahren sollte.
Haben sie sich vorher eigentlich schon geduzt?
Ist eine gute Frage. Doch, hat ihn ja Vince auch genannt schon im Auto. Also im
Restaurant.
Dann
kann sie ihn ja trotzdem noch siezen, ne?
Ja, das stimmt. Aber das weiß man ja sowieso bei deutschen Übersetzungen nie so
ja,
genau.
Ja, aber das fände ich jetzt interessant. Weil das wäre ja tatsächlich ein interessanter Punkt, zum Du überzugehen.
Also ich glaube, wir sollten jetzt beim Du sein. Also ich meine, was die jetzt
ja,
so gestanden
ja.
haben.
Ja, sie hat ihn ja auch gerade geduzt.
Jetzt will Mia ihm noch den Witz erzählen, den sie vorhin nicht erzählen wollte.
Ja, jetzt kommt der Ketchup-Witz.
Genau, also drei Tomaten, also eine Tomatenfamilie geht über die Straße und das Baby-Tomate bleibt zurück. Und wird halt vom Auto erfasst, sagt die Papa-Tomate zum Baby: Ketchup. Ketchup. Also auch wieder rote Farbe irgendwie, auch wieder Blut im Prinzip. Und vor allem Ketchup hat ja auch was mit den Hamburgern zu tun. Oder den Pommes, weil die in Amsterdam oder in Europa ja Mayonnaise auf die Pommes machen. Ne? Und das hatten wir ja in der
In
Unterhaltung
dem
zwischen,
Autodialog, ja.
im Autodialog, ne, zwischen Vince und Jules hatten wir das ja auch. Und jetzt muss ich sagen, wir haben kein neues Kapitel, noch nicht, aber wir haben jetzt eine Geschichte aus der Kindheit von Butch.
Butch,
Wir steigen ein
ja,
mit einem Ausschnitt aus so einer Kinderserie irgendwie im Fernsehen.
genau.
Und ich muss sagen, das ist einfach auch eine sehr, sehr legendäre Szene. Captain Koons tritt jetzt
Captain
auf.
Coons, ja.
Genau, von Christopher Walken gespielt. Und es geht um die Uhr. Und ich muss sagen, diese detailreiche Beschreibung und auch diese Fäkalsprache quasi, die er jetzt an den Tag legt, die ist einfach großartig. Vor allem auch die Anzahl der Einstellungen ist ja so begrenzt.
Ja.
Und der Captain Koons stellt sich jetzt vor als guten Freund von seinem Vater. Sie waren zusammen in Kriegsgefangenschaft.
Ja, der erzählt jetzt diese ellenlange Kriegsgefangenschaftsgeschichte und warum er die Uhr in seinem Hintern aufbewahrt hat.
Genau, vor allen Dingen auch nicht einfach nur in seinem Hintern, sondern in seinem gottverdammten Arsch. Und Butch, sehen wir jetzt auch noch mal kurz als Jung, wie er zuhört. Jetzt
Aber
kommt
irgendwie,
Captain Koons
ja.
zu ihm hin. Vor allem, es ist ja jetzt auch so, dass diese Uhr von seinem Urgroßvater kommt, ne? Der sie vor dem Ersten Weltkrieg erstanden hat. Und das Interessante ist ja, dass die Uhrenmacher damals erkannt haben, dass es für Soldaten total unpraktisch war, Taschenuhren zu tragen. Und deswegen hat man ja die Armbanduhr erfunden.
Ja.
Weil das für die Soldaten einfacher und schneller war, auf die Uhr zu
Ja.
gucken, anstatt erst im Krieg irgendwie so eine Taschenuhr rauszuholen. Na gut, und sie wurde halt dann in der Familie immer weiter vererbt von Vater zu Sohn, von Vater zu Sohn. Und
Das ist übrigens der letzte Drehtag gewesen, die Szene.
ja?
Ja.
Ah, das ist ja interessant. Ja gut, die im Prinzip ist die ja auch von allem am weitesten entfernt, ne, diese Szene, also geschichtlich. Weil es geht ja eigentlich nur darum, eigentlich ist das die Erklärung, warum Vincent stirbt, ne?
Und warum er überhaupt noch mal in sein Apartment zurückfährt, obwohl das ja lebensgefährlich für ihn ist.
Genau, aber interessant ist es halt, dass es ja dann für Vincent lebensgefährlich wurde.
Er war noch gar, das heißt, er kennt seinen Vater gar nicht. Ne, wenn der Sohn damals gar nicht geboren war. Oder, nee, Moment, nee,
Nee, das
wir
ist
sind noch im
sein
Zweiten Weltkrieg,
Vater.
ne?
Genau,
Genau.
ja. Also wir haben ja im Prinzip jetzt die Geschichte vom Ersten Weltkrieg, vom Zweiten Weltkrieg und vom Vietnamkrieg, ne, hintereinander weg.
Das heißt, keiner von der Familie war im Koreakrieg.
Scheinbar nicht, nee. Ja, das war wahrscheinlich zu nah, der Koreakrieg, ne?
Ja gut, der wäre ja zwischen Zweiten und Vietnamkrieg gewesen.
Ja. Weiß man etwas über das Requisit der Armbanduhr? Weil die hat ja ein ganz zerkratztes
Nee,
Glas
nicht, dass
gehabt.
ich einmal. Nicht wirklich. Aber es gibt, Christopher Walken macht in der Erzählung irgendwann mal eine kleine Pause. Und
Ja.
das lag tatsächlich daran, dass er seinen Text vergessen hatte in dem Moment und kurz überlegen musste. Aber das hat so gut gepasst von Stimmung her und vom Timing her, dass man es drin gelassen hat.
Ja, auch der Übergang, ne? Butch als Junge greift die Uhr, dann ertönt das Klingen der Glocke vom Ring und Butch erwacht sozusagen in seinem Zimmer kurz vor dem Kampf.
Genau.
Und das Butch, sind übrigens, ich habe ihn mal falsch ausgesprochen.
Und das sind übrigens die Gänge der Olympic Arena, die für die Olympischen Spiele 1984 gebaut wurde in L.A. Ah. Wo auch die Box und das Stadion dann später auch, nicht das Stadion, ich meine, aber in diesen Gängen wurden auch dann die Szenen für Rocky gedreht.
Ah, okay. So, das Interessante ist, dass wir über den Kampf nichts erfahren, oder zumindest nicht von Bildern, sondern nur übers Radio. Ja, und genau. Zwar, wir hören bei der Taxifahrerin Esmeralda,
die auch eine sehr seltsame Figur ist eigentlich.
Ja, wirklich. Ja. So, und wir sehen nur, wie Butch
sie fährt auch barfuß,
genau. Ne? Stimmt, wie Mia. Mia läuft ja auch.
Ja, ja. Aber
sie sieht ja auch gerne die Schuhe aus, ja.
Soll ja angeblich ein Fetisch von ihm sein, von Tarantino.
Fußfetisch, ja, stimmt, das habe ich. Das habe ich auch irgendwo gelesen.
Ja, ja, deswegen,
war das nicht so, dass er immer irgendwas mit Füßen macht?
Ja, deswegen ist das.
Zum Beispiel bei Once Upon a Time in Hollywood war das doch auch so, dass im Auto das eine Mädel die Füße so hochlegt und voll präsent im Bild hat. Und jetzt ist auch nochmal interessant, wir sehen Mia, Vincent und Mr. Wallace.
Ja.
Zusammen in einem Raum.
Und Mia und Marcellus Wallace sprechen im ganzen Film nicht miteinander.
Richtig.
Ja, und hier sieht man ja schon, Jules ist nicht mehr dabei. Es ist nur noch Vincent, der da hinkommt.
Also
Jules hat offenkundig schon das Geschäft aufgegeben und ist ausgestiegen.
Ja.
Weil wir ja nie so richtig erfahren, was eigentlich passiert. Also ob er aussteigen darf oder ob er vielleicht dann eine andere Strafe dafür bekommt für den Versuch. Das wissen wir ja nie. Ich finde, das ist generell eine ganz komische Szene. Einmal, weil ich ihre Figur so seltsam finde. Dann diese Rückprojektion, die ja in Schwarz-Weiß ist. Also die das Ganze offenkundig auch nochmal sehr, sehr künstlich darstellt.
Ja,
und das Ganze
ja,
so ein bisschen enthebt.
Du hast recht. Also es sieht auch irgendwie absichtlich gemacht aus.
Ja, ja.
Also, klar. Ne? Nicht so präzise und sauber. Du hast recht. Mir fällt das jetzt erst auf, ja, dass
das
schwarz-weiß ist.
Ne? Ist. Ja, aber das hebt diese Szene so ganz komisch heraus, ne?
Ja, also, ja.
Die bekommt dadurch so eine Traumqualität im Prinzip. Was ja auch zu ihrer Figur passen würde, weil sie ja auch irgendwie, so wie sie redet, so wie sie sich gibt, dieses Barfußfahren und so, das wirkt ja auch eher so wie jemand, der so halb im Traum ist. Das ist so Traumverhalten, finde ich, und nicht kein reales Verhalten. Ah, sie nutzt auch Streichhölzer für die
Streichhölzer, ja.
Das sieht natürlich jetzt nochmal besser. Ja, und auch jetzt durch den Zigarettenqualm.
Ja.
Also, das ist eine ganz entrückte Szene, finde ich.
Ja, finde ich auch. Also, ich muss ja jetzt echt drüber nachdenken. Also, ich habe zu dieser Szene jetzt in der Drehart und der Bildgestaltung, ich habe noch keine Idee. Weil sonst haben wir was Vergleichbares nicht in dem Film, ne?
Nee, also wir haben zwar Rückprojektionen, glaube ich, auch bei den anderen Autofahrten zum Teil gehabt.
Abends. Ja, richtig, aber die sind wirklich sauber gemacht, ne?
Genau, die sind auf jeden Fall nicht so offenkundig Rückprojektionen wie hier.
Ja. Na gut, aber sie beiden unterhalten sich ja jetzt auch darüber, wie es ist, einen Menschen zu töten.
Ja.
Und Butch erklärt, dass er sich, nachdem er es jetzt erst erfahren hat, dass er sich nicht beschissen deswegen fühlt.
Ja.
Und jetzt telefoniert er mit einem Kumpel, der scheinbar für ihn bei den Buchmachern war.
Genau.
Weil er gegen die Absprache.
Genau, wir erfahren ja jetzt, dass er nicht. Also, man könnte ja am Anfang der Szene noch denken, dass er einfach Pech hatte, dass er den Typen umlegt, anstatt bevor er hätte niedergehen sollen. Aber jetzt erfahren wir ja, dass er bewusst Marcellus abgezockt hat.
Ja. Genau, weil Marcellus Wallace hat ihm, hat Butch ja eigentlich gesagt, er soll in der 5. Runde K.O. gehen.
Genau.
Das hat er nicht gemacht.
Genau, weil er den anderen ja umgelegt hat aus Versehen.
Richtig. Und aber ist auch interessant, dass Butch sich trotzdem jetzt gerade in dem Telefonat, mit wem auch immer er da telefoniert, sich rechtfertigt, weil der Gegner sich wohl nicht die Handschuhe vernünftig zumacht.
Mhm. Ja gut, ich meine, er hat jemanden umgebracht, ne? Das ist, da kann man sich, ja, da muss man sich schon mal für rechtfertigen. Schön auch für die Kamera hier die ganze Zeit um die Telefonzelle
rumfährt. Genau, drumrum geht. So, wir sind am Tennessee River Glen Motel.
Tennessee übrigens ist der Heimatstaat von Tarantino auch.
Ah ja. So, und jetzt steigt Butch aus dem Taxi aus und bittet natürlich Esmeralda nochmal doch um eine gewisse Verschwiegenheit.
Ja. Aber so wie mir das den Eindruck machte, ist das nicht das erste Mal, dass sie für halbseidene Personen das Taxi fährt.
Ich habe halt auch so ein bisschen das Gefühl, als hätte sie darauf gewartet, ihn abzuholen.
Ja.
Weißt du, so wie es geschnitten ist, wirkt es so.
Ja, es wird ja sonst auch keinen Sinn machen, dass sie in irgendeiner abgelegenen Gasse mit dem Taxi steht. Da kommt ja keiner sonst vorbei, der ein Taxi braucht.
Nee, aber ich meine, woher soll sie es denn wissen?
Ja, also ich gehe schwer davon aus, dass sie bestellt ist.
Ja, okay.
Ja. Maria de Medeiros als Fabienne, die zu dem Zeitpunkt hauptsächlich in spanisch-portugiesischen Produktionen aufgetreten war.
Ja. Wir lernen jetzt dieses ungleiche Paar, sage ich mal, jetzt in der Zeit ein bisschen kennen, während die Fabienne auf dem Bett liegt und Butch quasi von der Arbeit nach Hause kommt. Mhm. Und wir sind ja auch so ziemlich bei der Hälfte des Filmes angekommen, Markus. Wird das nicht Zeit, dann vielleicht doch nochmal über sowas wie Preise und Auszeichnungen zu sprechen?
Können wir machen. Sekunde. Können wir gleich machen. So. Da können wir es machen. Also, der hat eine ganze Menge gewonnen sogar. Goldene Palme für Tarantino bei den Filmfestspielen von Cannes. Für die Los Angeles Critics Association Awards 1994 hat Travolta den Preis für den besten Hauptdarsteller gewonnen. Tarantino für die Regie den besten Film gewonnen. Saturn Awards, bester Action, Adventure oder Thriller-Film. BAFTAs, also British Academy, bestes Originaldrehbuch, bester Nebendarsteller, das war dann Samuel L. Jackson. Und nominiert war der Film auch noch als bester Hauptdarsteller, da hat Vier Hochzeiten und ein Todesfall gewonnen, beste Hauptdarstellerin, da hat der Klient gewonnen, bester Schnitt, bester Ton, da hat Speed gewonnen und bester Film wurde damals Vier Hochzeiten und ein Todesfall. Edgar Allan Poe Awards 1995 natürlich, bester Film. Golden Globes 1995, bestes Drehbuch und nominiert für beste Regie, bester Film in Kategorie Drama und bester Hauptdarsteller Drama, da hat jeweils Forrest Gump gewonnen, bester Nebendarsteller hat Ed Wood gewonnen, beste Nebendarstellerin hat Bullets Over Broadway gewonnen. Und 1995 bei den Oscars war es sehr, sehr ähnlich, gewonnen für bestes Originaldrehbuch. Nominiert, bester Hauptdarsteller, hat Tom Hanks für Forrest Gump gewonnen. Bester Nebendarsteller war auch wieder Ed Wood. Beste Nebendarstellerin auch wieder Bullets Over Broadway. Beste Regie auch wieder Forrest Gump. Bester Schnitt Forrest Gump und bester Film Forrest Gump. Und interessant ist auch, wenn wir dabei sind, der Film und die Verurteilten, also die Stephen King-Adaption um der Gefängnisfilm mit Morgan Freeman, der bei der IMDb ja, glaube ich, bei den besten Listen immer ganz oben ist und den höchsten Durchschnittswert bei der IMDb hat. Die beiden sind tatsächlich am selben Tag rausgekommen, am 14. Oktober 1994 in den USA, und beide wurden für 7 Oscars nominiert.
Das ist ja interessant.
Und beide sind auch tatsächlich in der Top 10 bei der IMDb Top 250.
Ah ja.
Also, ja, der 14. Oktober 1994 war also ein gutes Jahr. Ein guter Tag sozusagen für die Kinogeschichte.
Ja, okay, verstehe.
Das finde ich jetzt zum Beispiel auch so eine Szene, die so ein bisschen Längen hat, finde ich. Also.
Ja, die beiden liegen im Bett zusammen und liebkosen sich.
Und das Drehbuch zumindest suggeriert ja, dass sie schwanger ist. Wenn sie dann später von diesem riesigen Frühstück spricht und dem komischen Frühstück auch, was sie da zu sich nehmen will.
Also ich habe es so verstanden, dass sie gerne schwanger werden will, weil sie ja auch von diesem Kugelbauch und so weiter spricht und schwärmt.
Ja, aber ne, normale, das Frühstück, was sie dann da beschreibt, das würde ja eher zu einer Schwangeren tatsächlich passen.
Ja.
Aber das wäre ja nicht die einzige Drehbuchwechsel, sondern auch Butchs Rolle war ursprünglich nicht für einen älteren Boxer am Ende seiner Karriere, sondern eigentlich für einen jungen Boxer, der aufstreben soll, gedacht. Und Matt Dillon war damals ein heißer Kandidat, als man das noch so geschrieben hatte.
Okay, ja.
Aber ich muss sagen, es macht eigentlich auch mehr Sinn, dass das so ein alter Boxer, der eh nicht mehr viel machen kann, sich quasi mit diesem Deal nochmal den Ruhestand versüßt, sozusagen. Und die beiden sind ja eigentlich die einzigen, die so ein richtiges Happy End kriegen, ne?
Zumindest die Voraussetzungen dafür haben, ne?
Ja, sie verschwinden ja und brauchen sich keine Gedanken machen, verfolgt zu werden. Ne, während hingegen, ja gut, bei Jules wissen wir es nicht, was er für ein Ende kriegt. Vincent wird erschossen. Mia ist fast gestorben. Und Marcellus Wallace wird immerhin auch vergewaltigt in diesem Film noch, also von daher.
Ja, aber ich glaube, der kommt ja dann
Ja, der
wieder.
kommt, ja, gut, der kriegt,
Der bleibt ja an
aber ich
seiner
sag mal so, die
Position.
beiden sind diejenigen, die am besten aus der ganzen Nummer rauskommen, sagen wir es mal
Das
so.
glaube ich auch. Ja, das glaube ich auch.
Und sie haben auch noch einen Haufen Kohle wahrscheinlich irgendwie irgendwo gebunkert dann durch die Wetten.
Ja. So. Also ich weiß, was du meinst. Es ist. Ja, aber vielleicht soll das auch so sein, in der Mitte des Films, ne? Das soll ja auch so ein Moment der Ausgeglichenheit sein.
Ja, kann schon sein, ja.
Und irgendwie ist in dem Moment ja erstmal alles einigermaßen ausgeglichen. Aber jetzt
Hat
am
er
nächsten Tag.
jetzt wieder den Traum gehabt mit Captain Coons?
Das könnte sein, ja. Er wacht nämlich genauso auf. Und warte mal, jetzt hören wir ja dieses Motorrad in diesem Motorradfilm, weil der Fernseher läuft.
Ja.
Und ich glaube, das ist
Ist es.
derselbe Sound von dem Chopper, den er am Ende hat.
Das kann wohl sein, ja. Schön auch, wie sie sich da jetzt spiegelt.
Also Butch sagt, dass er sich nicht an seine Träume erinnern kann,
Ja.
obwohl Fabienne ihn gerade gefragt hatte. Also eigentlich hat doch die Fabienne keine Funktion, oder? Außer dass sie die Uhr vergisst.
Ja. Im Prinzip,
das ist ja doch eigentlich ihre Rolle, ne? Also das sie muss doch eigentlich...
Ja, sie ist... Mehr macht sie nicht. Oder für mehr ist sie nicht notwendig, ja.
Als die Uhr zu vergessen. Ja, das ist auch gut. Fabienne fragt, wann der Zug fährt. Und das leitet uns ja schon mal hin zu dem Thema Uhrzeit und Uhr. Mhm. Und man merkt auch, dass sie so völlig auch aus der gesamten Handlung raus ist. Also sie spricht davon, was sie gerne frühstücken möchte und
ja,
träumt davon.
Ja, sie taucht ja nur in dieser Szene auf und dann ganz am Ende, wenn sie abdüsen mit dem Motorrad.
Genau, also eigentlich müsste man ja so sagen, sie ist die Einzige, die in diesem Film nichts mit Pulp zu tun hat.
Ja.
Also weil sie halt einfach irgendwie ihre heile Welt sozusagen hat.
Naja, genau. Sie ist ja auch die Einzige, wenn man jetzt mal vielleicht noch, also die einzige Figuren, die einen Namen haben und die wirklich ein paar Dialogzeilen haben, ist sie mit Ausnahme wie heißt er hier, von Tarantinos eigener Figur, glaube ich, die einzige Nicht-Kriminelle.
Ja, das stimmt. Und aber das Spannende ist, dass sie als sozusagen die Unschuldige des gesamten Filmes im Prinzip den großen Fehler macht, weil diese Uhr ja eigentlich das Symbol oder das durchtragende Element von Leiden, Heldentum und Krieg und Gemetzel eigentlich ist, ne?
Ja, also zumindest für die Coolidge-Familie.
Genau, ja.
Jetzt wird ja auch ziemlich aggressiv, ne?
Also, ja, das stimmt.
Also da kann man sich dann schon eher vorstellen, dass er aus Versehen jemanden totschlägt.
Ja, das stimmt. Er ist wirklich sehr, sehr unangenehm. Vor allem, dass er dann auch in der Motel auch, der Klassiker ist ja, den Fernseher durch die Gegend zu schmeißen. Das hat er jetzt auch gerade einmal gemacht. Butch rastet richtig aus. Und jetzt sitzt Fabienne
schön auch
zusammengekauert in der Ecke.
Schön auch die Farben. Muss ich sagen.
Ja.
Jetzt dieses Grüne mit dem roten Handtuch oder dem Orangen.
Ja, im Hintergrund, ja. So, und Butch beruhigt sich jetzt nochmal und sagt, es ist nicht deine Schuld. Ja. Und er offenbart ihr jetzt, dass er ihr nicht ausdrücklich genug erklärt hat, welchen persönlichen Wert diese Uhr hat und sie deshalb es wahrscheinlich auch vergessen hat, sie einzupacken. Also diese Bedeutung für die Uhr.
Mhm. Ja, das stimmt wohl. Aber weißt du, was das Interessante auch an der Besetzung ist? Dadurch, dass wir so viele Topstars haben, fällt es gar nicht auf, wenn teilweise die Figuren über weite Strecken nicht mehr auftauchen. Ne? Wir haben ja jetzt lange Zeit John Travolta, Uma Thurman, Samuel L. Jackson gehabt, die den Film getragen haben. Die sind ja jetzt völlig raus, alle drei.
Mhm.
Aber jetzt übernimmt halt Bruce Willis.
Mhm. Stimmt. Ja, das wäre interessant, ob das auch gehen würde, wenn
wenn es chronologisch
nur weniger wäre. Ja, vor allen Dingen, wenn eher so weniger wenn, bekannte Leute. Ja. Also wenn jetzt Bruce Willis jetzt nicht da wäre, würde das funktionieren, den Film so durchzutragen? Wäre eine gute Frage.
Ja, wahrscheinlich nicht, dann wäre jetzt ein richtiges Loch drin, ne?
Nee, genau. Ja. Ich glaube nämlich auch, das kann sein. Und das ist auch schön. Butch schließt die Tür, dann gibt's den Schnitt, er ist im Auto und er regt sich wahnsinnig auf.
Ja.
Aber er macht das ganz geschickt, ne? Also Butch fährt in so eine Nebenstraße, er kennt sich ja da aus in seiner Gegend und läuft jetzt da irgendwo zwischen den Häusern.
Über die Hintergärten dadurch.
Genau, irgendwo so schleicht er sich an, weil er natürlich vorsichtig sein muss.
Sieht mir auch nicht nach der allerbesten Wohngegend aus.
Nee.
Aber er scheint wohl auch nicht mehr der allererfolgreichste Boxer gewesen zu sein, muss man sagen, zum Ende seiner Karriere.
Nee, das hat ihm ja Wallace auch eingehämmert. also Marcellus Wallace, der ihn sagte, du bist mein Nigger und so weiter und du weißt...
Stolz schadet nur.
Ja, genau, so. Und man sieht auch, da liegt überall Müll rum. Da ist irgendwie so ein Grundstück, über das er gerade rüberläuft.
Auch schön, wie die Kamera die ganze Zeit da mitfährt.
Ja, die muss ja irgendwie übergeben worden sein, weil die Kamera ist auch mit durch den Zaun durch. Ich meine, man sieht so einen kleinen Ruck, wo man so denkt, so ja, jetzt ist sie sozusagen übergeben worden. Und Butch geht jetzt ganz vorsichtig in diese, was ist es, so Apartment?
Ja, Apartment.
Block. Ja. Sind so Apartments in so einem Block, ja.
Ja klar, kann ja überall jemand von seinen, also von Marcellus Wallace Leuten stehen.
Ja, und jetzt auch schön, er prüft einmal kurz die Fenster, ob irgendwas ist. Jetzt hört er an der Tür und versucht ganz leise
das
Apartment zu öffnen.
Man hat jetzt auch gerade in der Nahaufnahme schön gesehen, dass Bruce Willis mehrere Ohrringlöcher hat. Hier sieht man es auch nochmal.
Ja, ja, stimmt, ja.
Vier Stück.
Ja. So, er ist im Apartment. Und schaut sich erstmal vorsichtig um, ja. Hat sofort die Uhr.
Natürlich, die er inzwischen mit einem Band wieder versehen hat, seit der Rückblende. Ja.
Genau. Jetzt kommt er in die Küche und das ist einfach sehr, sehr witzig. Also er guckt einfach sich nur kurz um und ist dann ziemlich schnell aber auch sicher, dass alles gut ist. Sieht gut aus, Butch, flüstert er leise und nimmt sich Toast.
Ja, eigentlich auch dämlich. Normalerweise müsste er doch so schnell wie möglich jetzt abhauen. Er muss ja immer noch damit rechnen, dass vielleicht jemand nochmal herkommt.
Ja, vor allem das Coole ist, er hat jetzt das Toast reingemacht in den Toaster und sieht an der Spüle diese Maschinenpistole mit einem fetten Schalldämpfer drauf. Ja. Nimmt sie in die Hand und dann hört er, also wir wissen noch nicht, dass es Vincent ist, aber jemand spült im Klo und Vincent kommt raus. Und Butch steht dort mit der Maschinenpistole gegenüber.
Da sehen wir auch den Pulp-Roman jetzt in der Hand.
Stimmt, ja. Und dann kommt das Toast raus und Butch schießt einfach, ja. Ich glaube auch, Butch wollte gar nicht schießen. Er ist selber etwas überrascht. Aber wahrscheinlich durch...
Das kann durchaus sein, ja.
Ne, dadurch, dass das Toast rauskommt, zuckt er so, wird nervös und drückt ab. Und ich meine, das Ding hat ja ganz schön genagelt. Ja. Auch den Feuermelder aus, ja. Wir sehen den Roman am Boden und einen Schwenk hoch. Vincent liegt tot, blutverschmiert, ja. Rücklings in der Badewanne und an die Wand geklatscht. Und was sagtest du, das ist ein Pulp-Roman?
Ja, also diese Pulp-Fiction sozusagen ist das, ja.
Okay,
aber eigentlich ist das... Ah doch, erwischt es doch nochmal. Aber ich war mir nicht mehr sicher, ob er es abwischt oder...
Ja, aber er macht das aber auch nur so...
Oberflächlich.
Er macht oberflächlich, genau. Und vor allem jetzt, was halt, er geht halt, er fasst ja jetzt die Türklinke wieder ganz normal an. Also beide.
Ja gut, das wäre jetzt ja erstmal nichts. Ich meine, das ist ja seine Wohnung. Das ist ja jetzt nicht so unrealistisch.
Gut, das wäre, ja, das stimmt. Ja.
Das ist ja bei Dingens kann man ja vielleicht sogar noch sagen, dass er bei Vincent kann man ja sogar noch sagen, dass er vielleicht mit einem Dietrich reingegangen ist oder so.
Ja, das stimmt, das kann sein. Und ich glaube auch diese Art von Schlösser, ich glaube, die sind jetzt auch nicht so hochklassig, hochkarätig, dass man die nicht, also ich glaube, die sind doch leicht zu öffnen. Ja. So, Butch geht zurück ins Auto und man spürt schon so, er hat's geschafft irgendwie so, ne? Er macht auch das Radio an und man merkt, dass er lockerer wird. Er freut sich und braust los. Und jetzt aber, während man mitfährt bei ihm, denkt man sich so, ah nein, das dauert zu lange. Also warum sind wir jetzt noch bei ihm im Auto?
Ja, vor allen Dingen, da kommt ja wahrscheinlich gleich irgendwann die Feuerwehr und findet da einen toten Gangster in seiner Badewanne. Da schätzen dich immer noch.
Ja, der Stolz, ne? Wieder. Das ist jetzt halt auch einfach eine sehr, sehr witzige Begegnung. Also wir sind bei Butch im Auto, es wird rot, er hält. Er guckt um, trommelt so ein bisschen auf dem Lenkrad rum, weil es ihm auch gut geht. Und dann...
Aber jetzt mal ganz ehrlich, er hat aber auch ein Pech, ne? Dass er ausgerechnet an der Ampel, wo er hält, ausgerechnet Marcellus Wallace gerade drüber geht. Ne? Ist auch wirklich Pech, dass er da hat in der
Situation. Ja, das ist wirklich Pech. Ja, das ist ja im Prinzip das Gegenteil von dem Wunder eigentlich, ne?
Genau. Das ist übrigens dasselbe, also dieser Honda, den er da fährt, ist übrigens auch nochmal später dann bei Jackie Brown genutzt worden. Also ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich exakt dasselbe Auto ist oder nur das Modell. Es sieht mir ja dann nach dem Modell aus.
Ja. Guck mal, Marcellus Wallace ist auch noch ein bisschen nach diesem Überfahren so ein bisschen neben sich. Ja. Aber nachdem er ihn hört... zieht er seine Knarre, die Leute fahren weg.
Ja gut, aber Butch ihn hat es schlimmer erwischt, ne? Dafür, dass der andere mit dem Auto überfahren wurde und er im Auto saß.
Stimmt, der Butch hat ganz viel Glassplitter im Gesicht.
Schießt einfach
und
mal eine
Marcellus Wallace schießt, genau richtig, schießt einfach und trifft eine unbeteiligte Person.
Das finde ich auch so ein bisschen eine Szene, die ein bisschen gelitten hat, wie die da so... durch die Gegend starksen und sich versuchen, gegenseitig umzubringen. Und dann in den allerfalschesten Laden kommen.
Ja. Aber man merkt auch schon, dadurch, dass da diese Südstaatenflagge mit mithängt, ne? Mhm. Dass der Laden irgendwie nicht so ganz sauber ist.
Ja, gut, das will ich jetzt noch gar nicht. Das scheint mehr so eine Art Waffen, Antiquitäten oder irgendein. Nee, Moment, ist das nicht so.
Alles,
nee,
halt, Elektronik.
Ist das nicht Money to Loan? Das ist wahrscheinlich so eine.
Ach, so ein Pfandhaus.
Pfandhaus, genau.
Ja, das kann auch sein, ja.
Das wird nämlich erklären, warum da alles Mögliche steht. Sind das Mikrowellen oder Fernseher?
Ich glaube Mikrowellen.
Ganzen Radios da hinten.
Richtig.
Gitarren. Was haben wir da noch alles?
Eine Gitarre hatten wir ja, ne?
Da, ich weiß nicht, ob das Schmuck sein soll, was da jetzt links ist. Die Uhren. Da sieht man, sind das nicht auch sogar diese drei?
Ah, guck mal, siehst du hinten rechts, da steht in der Leuchtschrift stand Kill.
Ja, ja, Kill at, beziehungsweise.
Und dann. Ich lese nur Kill. Achso, Kill at, ja. Okay, es wäre ja witzig, wenn da Kill Bill stehen würde, ne?
Nee, aber das wird, glaube ich, später dann zu Kill Z, wenn er diesen Schlüssel hat.
Ah, okay, ja. Okay, verstehe. Dann hat man sozusagen Kill Z, ja. Und auch das, also wo kommt diese, also im Prinzip geht es jetzt darum, dass einfach die beiden, also Butch und Marcellus, auf gleiche Ebene gestellt werden, ne?
Ja, ja. Beziehungsweise Butch ja dann der Retter von Marcellus wird. Aber das ist, finde ich, auch ein ganz, ganz, ganz komisches Segment, diese ganze Nummer da in dem Keller. Also ich finde es jetzt nicht schlecht in dem Sinn, aber es ist halt nochmal eine Nummer drüber, über allem, was wir bisher gesehen haben. Auch dann gleich, wenn er diesen Typen da, ja, auch wenn sie dann diesen Typen da aus der Kiste holen im Latex-Anzug
und so, ne? Ach, stimmt. Das ist wirklich. Ich muss sagen, diese Szene, die vergesse ich auch immer irgendwie. Also, weil die halt wieder so außen raus ist, aus allem.
Ich will jetzt nicht sagen, sie wirkt wie ein Fremdkörper, aber sie ist schon deutlich anders als das, was wir bis dahin sehen.
Ja. So, der Z kommt. Wissen wir eigentlich, wie der andere Typ heißt? Nee, ne?
Wir wissen also nicht, wie der Ladenbesitzer heißt. Glaube ich, wissen wir es, aber ich weiß nicht.
Es spielt auch keine Rolle. Der Ladenbesitzer und der Z, der scheinbar irgendein Security-Typ ist. Aber er hat auch einen Sheriff-Stern, ne? Aber er ist kein Sheriff, oder?
Ich weiß es nicht. Ist er richtig? Man müsste jetzt mal gucken, was da auf diesen Seiten steht.
Ich glaube, da steht Security Officer oder so. Ja,
ist er irgendwo so Sicherheits von irgendeinem Kaufhaus oder irgendwie sowas.
Ja, halt. Also natürlich kein richtiger Cop.
Genau, ne, sondern kein halt richtiger Bulle, sondern...
So, jetzt holen sie diesen anderen Menschen aus dem aus seiner Kiste mit dem Latexanzug. Mhm. Aber das ist ja auch so ein Pulp-Fiction-Bild, ne? Die zwei, also Marcellus und Butch, geknebelt.
Ja, ja. Haben wir dann ja auch später bei den Simpsons auch gesehen.
Stimmt, das passiert da auch, ja. Hm. So, ja, und auch hier ewig lang, ne?
Ja, das finde ich halt so ganz, ganz... seltsam und.
Ja, das ist halt irgendwie, wie kann das sein, dass die zwei, die ja ihre beiden eigenen absurden Geschichten haben, dann nochmal in so eine dritte, auch ja, völlig unabhängig absurde Geschichte geraten?
Genau, ne? Wir sind so mitten in so einer Subkultur, die jetzt ganz, ganz extrem ist, eigentlich. Und noch extremer als dieses ganze Gangsterzeug, was wir bisher gesehen haben.
Stimmt, eigentlich ist es so. Hier wird versucht, Absurdität mit anderer Absurdität zu übertreffen.
Ja, irgendwie. Ja, ne? Die Gangster sind eigentlich jetzt die Normalen.
So, und jetzt zählt dieser Zed auch irgendwie mit so einem ganz komischen Reim
ja.
aus, wen er als erstes... Ja. rannehmen will und er entscheidet sich für den schwarzen Mann, also für Marcellus. Mhm.
In Russells alten Zimmer. Ist auch so, da wird auch so viel angedeutet durch den Satz, ne?
Ja, ist Russell der Mann im Latexanzug?
Bin mir nicht sicher.
So, jedenfalls wird der Mann im Latexanzug da so angebunden und soll ein Auge auf ihn werfen, kann aber eigentlich selber überhaupt nichts tun.
Ja, das ist
und auch... Und Butch bleibt allein zurück. Und das ist jetzt auch wieder so ein Quentin-Moment, ne? Also diese Musik, die einsetzt.
Die das, Zeitlupe.
Genau.
Aber das ist zum Beispiel auch so eine Szene, wo ich sagen würde, ich glaube, die würde er heute anders schreiben und drehen.
Meinst du?
Ich glaube, ja.
Also wie Butch sich jetzt versucht zu befreien?
Ja, ich meine diese ganze Story mit alles in dem Moment, wo sie in die Pfandleihe reinkommen.
Ah, aber hast du gerade im Hintergrund gesehen, links neben Butch ist so ein Ladegerät mit so Klemmen. Ja, also ja, man kann sich vorstellen, dass da noch viel krankeres Zeug
ja,
läuft.
Ja, 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 das glaube ich auch. Ich meine, wir sehen da ja auch an der Wand so alle möglichen Sachen, bei denen man vielleicht
ja, stimmt, glaubt, genau, ja, ja, ja.
zum Einsatz kommen.
So Werkzeuge, also so ein Butch legt den Latexmann erstmal K.O., geht nach oben, greift sich den Schlüssel vom Set und will rausgehen und hört dann aber Marcellus noch schreien, beziehungsweise die anderen. Marcellus ist ja geknebelt.
Wieder ein Tennessee-Schild. Ne? Tennessee, Tarantinos Heimat. Und
ja.
SW4913 könnte auch für Smith und Wesson 4913 stehen. Das ist ein Modell von denen.
Ein was ist das?
Ein Modell von denen, also eine Waffe, ne? Smith und Wesson. Das ist ja ein
Revolverhersteller. Okay. Gut. Also Butch ist doch nicht rausgegangen und durchsucht den Laden. Und vor allem auch, man merkt richtig, dass er sich Zeit lässt. Ne? Ja. Er ist so ganz genüsslich. Er hat jetzt erstmal einen Hammer gefunden in einer Schublade, ist auch noch nicht so begeistert. Dann hat er einen Baseballschläger. Ja. Ja, und man denkt so, jetzt geht's los. Dann wird er mal so ein bisschen abgedreht, nimmt die Kettensäge in der Hand.
Ja.
Und man denkt sich schon so, ach du Scheiße. Jetzt
sind wir kurz bei Texas Chainsaw Massacre.
Genau, richtig.
Aber wir sehen doch gar nicht, für was er sich jetzt entscheidet. Jetzt sehen wir das
Katana. Ja, doch, das sehen wir jetzt.
Ja, ja, jetzt. Aber wir haben es zuerst aus der Untersicht erst gesehen. Aus der Obersicht.
Stimmt, genau.
Erst gesehen.
Weil oben hing so ein Samurai-Schwert. Und auch schön, dass er jetzt den Vorhang zum Keller einfach runterreißt, anstatt ihn zu öffnen. Und ganz langsam sich vortastet mit dem Messer in der Hand.
Ich finde es auch interessant, dass das ganze T-Shirt voller Blut ist, aber die Hose noch komplett sauber.
Ja.
Offensichtlich.
Ja, gut, er hat ja auch im Gesicht geblutet, ja, weil er da die Glassplitter hatte.
Ja, ne? Aber es geht ja alles runter bis zum...
Ja, stimmt. Genau, also Butch macht jetzt langsam die Zimmertür auf.
Das ist jetzt auch so ganz kurz, wenn die Musik anders wäre, wäre das jetzt ein kurzer Horrorfilm-Moment.
Ja, das stimmt. Und vor allem der Ladenbesitzer guckt total apathisch zu, wie der Zed den Wallace von hinten nimmt.
On-screen.
Genau, richtig, wir sehen sie.
Und
genau, der Ladenbesitzer wurde von dem Messer von Butch
scheinbar
erst einmal quer rübergeschnitten. Und jetzt hat er ihn nochmal abgestochen.
Ja.
Der kippt im Hintergrund zusammen und Butch ist total apart, so ja. Wie er.
Na gut.
Der hat so einen Blutrausch-Blick.
War das da so eine Militärmedaille da gerade? Also diese Hundemarken, die da neben der Knarre lag?
Ah, das habe ich nicht gesehen. Weiß ich nicht. Aber guck mal, wie das Blut richtig am Messer ja. In Tropfen
ja,
dran ist,
ja.
Ne?
Super.
So, und Butch möchte jetzt, dass er sich Zed die Waffe nimmt und im Hintergrund lädt Wallace die Schrotflinte
genau.
durch.
Er übernimmt jetzt sozusagen.
Richtig, und schießt auf ihn. Und Zed krümmt sich vor
Schmerzen.
Und Wallace antwortet auf Butch' Frage, nein, Mann, hier ist überhaupt nichts, okay.
Ja. Schön auch, wie man sieht, dass der Keller überhaupt nicht richtig ausgebaut ist.
Und ja, richtig, hinten so ist gar keine Verkleidung.
Auch schön, wie die beiden aneinander vorbeireden, ne? Wenn Butch immer wissen will, was ist jetzt nu? Sind wir okay? Während Butch immer nur erzählt, was er jetzt mit dem Typen vorhat.
So, jetzt ist natürlich Marcellus Wallace sehr erzürnt und sagt, mit dir bin ich noch lange nicht fertig. Und Butch fragt dann da so rein, ja, und was ist mit uns? Und Marcellus sagt, ich werde jetzt sagen, was zwischen uns beiden ist.
Ja.
Und zwar gehen wir jetzt von jetzt an getrennte Wege.
Ja, also
wir sind kein Team mehr.
Mit anderen Worten, er lässt ihn laufen. Das ist ja erstmal das.
Richtig, Butch ist ja auch etwas verunsichert und fragt nochmal nach, sind wir denn jetzt quitt? Und ja, Marcellus sagt, ja, wir sind jetzt quitt.
Ich meine, das war ja auch letzten Endes das Einzige, warum er dahin rennt, ne? Mit dem Schwert nochmal. Wenn man ehrlich
ist.
Ich meine, sonst hat er ja keinen Grund, dann nochmal runterzurennen.
Ja. Genau, und jetzt auch, eigentlich kriegt jetzt Butch von Marcellus noch all das, was er eigentlich gerne haben wollte. Also er will ja weg und er muss jetzt auch weg, er wird verpflichtet. Ne?
Er will weg und er darf weg und er muss sich keine Sorgen
weg.
Machen, ja.
Genau.
Aber ich habe das Gefühl, Marcellus ist auch ein Typ, der sich gerne selber reden hört. Wenn ich so bedenke, was er für lange Monologe manchmal hält.
Stimmt, das ist jetzt eigentlich so ein bisschen wie der Monolog am Anfang, wo wir die ganze Zeit immer nur Butch gesehen haben.
Ja, genau.
Ja, und irgendwie lässt sich aber Butch noch ein bisschen Zeit.
Ja, er verabschiedet sich ja auch nochmal von ihm.
Ja, einfach nur mit dem er die Hand hebt. Und der Latexmann hing immer noch da.
Ja, da sehen wir es auch nochmal. Das ist eine Pfandleihe.
Genau. Stimmt. Und da steht auf dem Chopper von Zed irgendwie Grace oder Chase oder so. Das
ich glaube Grace,
Grace, ja.
Grace, ja. Oh, jetzt sind wir nochmal an dem
Motel. Wir sind am Motel, ne?
Also die hatten auch nicht unbedingt das schönste Zimmer direkt an den Mülltonnen.
Nö, ich meine, die wollten auch, glaube ich, nicht lange bleiben, ne?
Naja.
Batsch steigt aus, oder steigt vom Motorrad und ruft Fabienne, wir müssen los. Ja. Und man merkt jetzt an dieser Stelle, an dieser Szene nochmal wirklich...
Es drängt.
Es drängt, weil wir sehen auch, in welchen unterschiedlichen Welten die beiden zu Hause sind. Also Fabienne kommt nicht hinterher, im wahrsten Sinne des Wortes, hinter dem, was Batsch macht. Also zum Beispiel, sie fragt sich jetzt, wo ist das Motorrad her?
Was ja jetzt durchaus eine nicht unnachvollziehbare Reaktion ist in dem Moment.
Klar, aber Batsch ist natürlich einer, der sagt so, nee, wir müssen jetzt hier handeln, fragen und Antworten gibt's später. Auch die Frage von Fabienne, bist du verletzt? Nein, 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 ich habe mir vielleicht die Nase gebrochen, aber das ist alles egal, wir müssen los. Und jetzt, ja gut, jetzt wird Fabienne natürlich auch so ein bisschen klischeehaft gezeichnet.
Ja gut, das ist
überfordert, fängt an zu weinen. Ja gut,
das ist aber vielleicht dann auch eine Situation, wenn ich sage, im Drehbuch ist sie vielleicht eine Schwangere. Das wäre ja dann auch so eine Schwangerenreaktion vielleicht, ne?
Ja, wobei ich glaube, dass sie gerne schwanger werden will. Also sie will sozusagen dieses traute Familienleben haben. Und Batsch musste aber erst sein Leben auf die
Reihe bringen. Das wäre aber auch eine Erklärung, warum er jetzt diesen letzten Deal macht, ne? Wenn sie es schon wäre. Und aussteigt aus der ganzen Nummer. Und nochmal richtig alle abzockt, weißt du?
Ja, 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 okay. Aber auch halt schön dieses, wer ist Zed? Ach, Zed, Baby, Zed ist tot. Ja. Zed ist tot. Ja. Und jetzt kommt die Bonnie-Situation.
Ja, genau, wäre auch tatsächlich ein schönes Finalstück gewesen. Das war jetzt ja auch die chronologisch letzte Szene des Films.
Ja, aber das würde was fehlen, muss ich schon sagen. Ja. Ne? Also, weil irgendwie... Wir brauchen das Wunder ja noch. Mhm. Wir brauchen noch die Erklärung
des Wunders. Das wäre ja vorher gewesen, ne?
Das wäre ja vorher. Ja, genau, das Wunder war vorher, aber erzählen müssen wir jetzt erst vom Wunder. Also wir sind jetzt wieder zurück in der
zweiten Szene oder dritten Szene.
Genau, in der zweiten Szene, oder genau richtig. Da wo Lance und Vincent
gerade die Typen erschießen mit Bicker.
Jules meine ich. Jules und Vincent, ne, genau, die.
Er hält gerade seine Zechiel-Rede.
Genau, also der Pfad der Gerechten. Und jetzt vollstreckt Jules und Vincent die Rache und erschießen den Brad, hieß er, glaube ich, ne?
Ich frage mich ja, was er eigentlich erwartet hat. Oder gehört er eigentlich zu den anderen und hat die dann verpfiffen an die in der Hoffnung, also an Marcellus Leute, in der Hoffnung, dass sie ihn dann am Leben lassen? Das kann auch sein.
Ja, das kann sein. Jetzt kam der andere Typ hinten aus einem anderen Zimmer und ballert auf Vincent und Jules. Und jetzt ist halt dieser erstaunliche Moment. Im Hintergrund sieht man
die
Einschusslöcher und sie haben beide überlebt und sie erschießen ihn einfach. So, und Vincent wendet sich...
Ja. Ja, genau. Vincent ist schon wieder aggressiv gegen jemand anderen.
Genau. Und Jules steht noch wie angewurzelt da.
Und da sehen wir auch, er steht ja direkt vor einem der Einschusslöcher. Also,
Ja, richtig.
Die müssen da echt
irgendwie...
Ja. Magical Bullet.
Ja. Okay, er spricht von göttlicher, also Jules spricht von göttlicher Vorsehung und Vincent hat das schon wieder vergessen, dass sie gerade überlebt haben.
Ja, ich glaube, ihm ist es einfach egal. Er ist halt, glaube ich, so ein Typ, der sich für sowas nicht interessiert. Und würde wahrscheinlich eher sagen, der andere war halt einfach zu blöd zum Schießen. Und das reicht ihm dann sozusagen als Begründung, während Jules diese Begründung nicht reichen würde. Oder nicht reicht.
Mhm. Das ist auch schön, dass Jules das verlangt, dass das Wunder anerkannt wird. Das finde ich eigentlich auch sehr, sehr spannend.
Ja.
Weil das ist ja eigentlich auch so eine Sache, ich meine, das ist ja eigentlich ein juristischer Vorgang, der auch zum Beispiel die katholische Kirche macht. Wunder müssen ja anerkannt werden. Mhm. Und zum Beispiel auch gerade in so einem Heiligsprechungsverfahren müssen ja mindestens zwei Wunder anerkannt und nachgewiesen werden, die dann auf den dann neuen Heiligen zurückzuführen sind.
Ja.
Und deswegen ist es ganz interessant, dass hier, sag ich mal, diese beiden Gangster mit dieser Frage dann konfrontiert sind. Wir sind jetzt eigentlich auch noch mal in einer ganz anderen Szene unterwegs, ne?
Ja.
Und zwar fahren Jules und Vincent mit dem letzten Überlebenden sozusagen im Auto, wo auch immer auch hin. Ich weiß gar nicht, wo die hinfahren wollen.
Ja, wahrscheinlich zu Marcellus, den Koffer wegbringen, ne?
Ja, stimmt. Sie wollen eigentlich, ja, das kann sein, zu Marcellus den Koffer wegbringen. Und sie diskutieren immer noch über das Wunder.
Ja. Das lässt Jules ja nicht mehr los, ne? Das sorgt ja für einen fundamentalen Lebenswandel. So, und das ist natürlich auch nicht besonders klug, sich so
mit der Waffe hinzusetzen.
Ja.
Marvin heißt er, glaube ich.
Ja, Marvin.
Und vor allem auch, wie schön sich Vincent da rausredet. So, ja, es war ein Unfall, es tut mir leid, ich habe ihm ins Gesicht geschossen, das wollte ich nicht. Und vor allem auch jetzt so diese Schuld. Vincent meint zu Jules, du bist über einen Hubbel gefahren. Vor allem über einen Hubbel. Also, ich meine, ist es gerade jemand in deren Wagen gestorben, weil er ihm ins Gesicht geschossen hat und das ganze Auto ist voller Blut.
Das war übrigens auch nicht die erste Idee, sondern ursprünglich sollte der ganz langsam sterben. Aber aus irgendeinem Grund haben sie sich dann umentschieden. Ganz langsam und qualvoll hätte der eigentlich verrecken sollen auf der Rückbank.
Stimmt. Und erkennst du die Parallele, dass jetzt auf einmal Jules der ist, der das Mobiltelefon beim Autofahren auspackt und ein Problem hat?
Ja. Genau, und auch wieder die Antenne mit den Zähnen rauszieht.
Jetzt kommt Jimmy. Wir sind jetzt bei Jimmy zu Hause und das Erste, was wir sehen, ist, dass sie sich die Hände waschen.
Und ich glaube, ich habe es vorhin nochmal nachgelesen, die Szenen wurden jetzt von Robert Rodriguez gedreht.
Weil halt Quentin mitspielt.
Genau, das macht nämlich auch Sinn dann.
Das macht Sinn, ja.
Man fragt sich auch, woher die beiden sich kennen. So, das ist ja, es wirkt irgendwie überhaupt nicht so wie das Milieu, wo Jules sonst rumhängt.
Ja. So, das ist jetzt auch schön, also weil sich Vincent und Jules einfach so super streiten die ganze Zeit.
Ja, so ein typisches altes Ehepaar sind die beiden jetzt gerade in dem Moment.
Ja, richtig, total. Ja, weil Vincent hat sich die Griffel nicht richtig abgewaschen und das weiße Handtuch von Jimmy, wo die jetzt zu Gast sind, blutig geschmiert.
Ja.
Das Schöne ist ja eigentlich auch, da zu Hause, das einzige Problem, was die scheinbar haben, ist, dass diese Ehefrau nach Hause kommt und dann Jimmy verlassen würde.
Ja, was den beiden ja eigentlich egal sein könnte.
Richtig. Und im Hintergrund, hast du gesehen, war der Koffer. Ja. Der stand auf der, was ist das, auf dem Kühlschrank, oder?
Ist das nicht der Herd? Da steht
ich glaube. Oder Herd, genau.
Oder ist das sogar eine Waschmaschine?
Irgendwie sowas. Okay, wir sehen jetzt, dass es 7:45 ist und genau, Quentin Tarantino spielt jetzt gerade den Jimmy, also den Hauseigentümer. Mhm. Und wir wissen eigentlich gar nichts über Jimmy, was er macht oder so, ne?
Nee, wir wissen.
Das spielt auch keine Rolle eigentlich.
Nee. Wichtig ist ja nur, dass er eine Frau hat, die Krankenschwester ist und bald heimkommt.
Genau.
Die Profi tot den Dinger. Das war ja auch ein großer Kritikpunkt damals, wo er rauskam, wie oft das N-Wort verwendet wird. Zumindest in der englischen Fassung.
Ja, ja, aber das ist ja auch was, was Quentin Tarantino sehr gerne hat in seinen Drehbüchern. Mhm. Dass er einfach sich auf solche Konventionen, was heißt Konvention? Also der schreibt halt so, wie er denkt, es passt.
Ja. Das ist übrigens auch die einzige Szene bisher in der gesamten Karriere von den beiden, wo Tarantino und Samuel L. Jackson zusammen vor der Kamera sind.
Ach. Und da haben die doch so viel schon zusammen gemacht.
Ja, aber das war. Wo ich meine, Tarantino tritt ja jetzt auch nicht so häufig auf in seinen Filmen.
Nee, nein, nein, das stimmt.
Aber das ist tatsächlich die einzige Szene. Ich wüsste jetzt so spontan auch nur noch Django Unchained, wo er einer von diesen Kopfgeldjägern noch ist. Und
Ja, das kann
ansonsten.
sein. So, dieser Einspieler mit dem Telefonat mit Marcellus ist, finde ich, fällt auch raus, irgendwie.
Weil wir überhaupt nicht wissen, wo er ist, ne?
Nee, richtig. Ich habe überhaupt nicht die Assoziation, dass er zu Hause ist. Und wir waren ja da schon, wir kennen das Zuhause ja eigentlich. So, und das ist auch zum Beispiel interessant, dieser Einspieler, da wird sozusagen gezeigt, wie das wohl aussieht, wenn die Ehefrau nach Hause kommt. Und jetzt die Frau, die dabei ist,
Das ist auch nicht
ist das, soll
immer.
das,
Ich glaube nicht,
nee,
oder? Nee.
soll das Mia sein?
Ich glaube nicht.
Also ich denke da nicht an Mia, wenn ich
Nee,
diese
ich glaube
Frau
nicht,
da
dass das
sehe mit
Uma
der
Thurman
Sonnenbrille.
ist. Ich glaube auch nicht, dass das Uma Thurman ist. Ich glaube. Obwohl, vielleicht ist es doch. Bin mir jetzt nicht 100% sicher.
Auf jeden Fall ist die,
Aber das Haus lag nicht so in den Hügeln von den beiden, ja.
habe ich auch nicht so das Gefühl. Nee. Und jedenfalls ist die Frau so dargestellt, dass man nicht unbedingt erkennen soll oder erkennen kann, dass das Mia sein soll. Und
Und.
jetzt beginnt noch mal was richtig Tolles. Und zwar der Winston Wolf, gespielt von Harvey Keitel, taucht auf.
Der letzte
Der
große
scheinbar irgendwie bei so einem
Superstar.
Brunch oder sowas ist, ne? Oder bei so einem Frühstück.
Bei irgendeiner Feier halt, ne?
Genau, halt früh morgens, ne? Und er macht sich Notizen, kriegt die Infos per Telefon. Auch schön diese Notiz, eine Leiche ohne Kopf.
Na gut, das ist ja durchaus nicht unwichtig. Hat er
Ja.
eine Gucci-Uhr gehabt?
Ich glaube ja.
Das ist auch eine schöne Einblendung.
Richtig, das ist auch wieder das, was wir eben auch schon mal hatten, ne? Mit dem, ein Auto rast um die Ecke und fährt vor. Und schön, wie sich Winston Wolf vorstellt. Ich muss sagen, ich finde diese Rolle so cool.
Ja. Ist sie auch, ist sie auch.
Auch immer dieses sich nochmal vergewissern lassen. Ne? Wenn ich richtig informiert bin, dann tickt die Uhr. Ist das richtig, Jimmy? Ja, das ist korrekt. Genau, und er wiederholt auch immer wieder so, wie viel Zeit noch ist und hat einen total strukturierten Plan, das Ganze anzugehen. Und er guckt sich auch erstmal alles kurz an, schaut, inspiziert den Wagen.
Übrigens, die Rolle fandest nicht nur du gut, sondern die fanden auch einige andere gut, nämlich die britische Versicherungsgesellschaft Direct Line. Die haben nämlich 2014 Keitel für Werbefilme verpflichtet, wo er im Prinzip diese Rolle nochmal spielt.
Das ist ja witzig, ja. Und dann halt sozusagen Probleme löst bei Versicherungsfällen.
Ja.
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das eine Versicherung trägt. Also ich weiß nicht, welche Versicherung sowas in ihrem Portfolio hat. Leiche ohne Kopf und Blut im Wagen. Ich glaube, das wird nicht abgedeckt in den meisten Fällen.
Ne. Jetzt trinkt er erstmal den Kaffee.
Genau. Und vor allem er nickt auch noch mal so dankend zu Jimmy, weil er wohl auch anerkennt, dass er gut ist.
Ich frage mich, ob Jimmy nicht vielleicht doch ein bisschen was mit den Gangstern auch zu tun hat sonst. Vielleicht so einer ist, der so immer mal so ein bisschen mit denen zu tun hatte und dann ausgestiegen ist, nachdem er
Ja,
sein.
ich könnte mir aber auch vorstellen, dass der eher so nicht schmutzige Sachen macht, sondern eher so, also so Drecksarbeit, sondern dass er vielleicht irgendwie sowas mit Geld
Ja,
oder
sowieso
mit
Geldwäsche macht.
Geldwäsche, irgendwie
Das
sowas
könnte
oder
auch sein.
Informationen, vielleicht
Das könnte auch
Informationen.
sein, ja. Stimmt. Ich würde nämlich auch erklären, warum er um 7:45 noch nicht auf der
Zu
Arbeit
Hause ist,
sein muss,
ne?
ja.
Ja, genau, richtig, ja.
Oder den ganzen Vormittag, besser gesagt, zu Hause sein kann.
Ja. So. So.
Er zieht auch gleich die ganze Szene an sich, ne? Nicht nur als Figur, da sowieso, aber ich finde auch als Schauspieler ist er.
Der ist sehr präsent, ja. Und das passt total gut.
Ja,
und jetzt
Vincent
ist Vincent nochmal, fällt wieder, voll raus, ja, und macht schon wieder so dieses Konfrontative. Und fragt, ein Bitte wäre angebracht, weil Winston hat den ja den Auftrag gegeben, jetzt anfangen zu putzen.
Das war das, was ich am Anfang meinte, ne? Er ist einfach ein Arschloch. Er ist einfach,
Vincent, ja.
Anstatt dass er jetzt einfach tut, was der macht, damit diese blöde Leiche wegkommt, muss er sich mit dem noch rumzoffen.
Ja, und Winston Wolf macht jetzt die nochmal so ein Telefonat, ist im Schlafzimmer. Und Jimmy bringt die Decken, um die er gebeten hat.
Die Frage, wo ruft er eigentlich gerade an? Ruft er bei dem Schrottplatz?
Ich glaube,
am
Schrottplatz. Ja, ne? Ja, ich glaube, er hat beim Schrottplatz angerufen, ja.
Ja, das Sinnvollste wahrscheinlich.
Jetzt macht Winston, also Jimmy erklärt sich, und das ist zum Beispiel auch wieder so ein bisschen Quentin Tarantino, ne? Mhm. Manchmal lässt er die Kamera einfach in der einen Einstellung stehen und lässt den Dialog laufen. Und wir gucken weiterhin aus...
durch die Tür.
Durch die Tür, genau, ins Schlafzimmer rein.
Ja.
Aber ich glaube, wir haben gleich nochmal einen Schnitt. Gleich gucken wir nochmal von der Seite. Weil es geht jetzt darum, dass Jimmy ja im Prinzip nicht seine Decken hergeben will, weil die irgendwie ein Hochzeitsgeschenk sind, ne? Und,
ja,
und jetzt ist Winston so geschickt, dass er sagt so, ja, weißt du was, wenn sie wirklich was wert wären, die Geschenke, dann hätten sie ihnen... was fürs Schlafzimmer gegeben. Und das übernimmt er jetzt, ne? Indem er ihm einfach Geld gibt. Und auch diese Frage so, ich mag ja Eiche im Schlafzimmer, was ist mit Ihnen?
Mhm.
Ja, und Jimmy sagt, Eiche ist schön.
Ja, auch so ein völlig belangloser Dialog eigentlich, während die beiden hier das Auto schrubben.
Ja. Die haben ja eigentlich auch Glück gehabt, dass die Rückscheibe heile geblieben ist, ne?
Ja, ja. Ist wahrscheinlich genug, ist wahrscheinlich noch im Rest vom Kopf stecken geblieben, die Kugel.
Ja. Ist auch schön, ne? Es ist total gefährlich, einen Rennwagen im roten Bereich zu fahren, während die beiden in einem rot verschmierten Auto sitzen.
Ja. Ja, und Harvey Keitel hatte ja schon da einige Arbeiten mit Tarantino gemacht. Ne? War ja in Reservoir Dogs auch schon dabei und... Obwohl, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob From Dusk Till Dawn... Ne, der kam später erst.
Hm, ja.
Da waren sie dann ja beide vor der Kamera.
So, der Wagen ist schon mal sauber. Das ist die Phase 1. Jetzt Phase 2 ist, die beiden Gangster sind noch dreckig.
Ja, und müssen...
Und sie stehen draußen im Garten. Es gibt noch 15 Minuten, bis die Ehefrau nach Hause kommt. Da darf aber auch nichts schief gehen, ne? Dass sie irgendwie 5 Minuten eher frei macht oder so.
Ja, ja. Oder grüne Welle hat oder so.
Ja, genau.
Dass die beiden ernsthaft noch diskutieren, ob sie sich diese...
Ja, aber das ist ja in dem Film überall so, ne? Ob jetzt jemand an einer Überdosis krepiert oder gerade jemanden im Auto auf offener Straße erschossen hat. Es wird erstmal diskutiert.
Ja.
Ja.
Das wiederum...
Das ist jetzt so ein bisschen albern, ne?
Ja, gut, aber der Satz wiederum ist ganz gut übersetzt worden, weil nämlich im Original ist der ein bisschen kryptischer. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, was er da sagt, aber da sagt er nicht direkt, dass sie im Gefängnis waren, sondern macht da irgendeine Anspielung auf die man versteht, dass man im Gefängnis war, wenn man halt den Hintergrund kennt. Aber das
Ah,
haben sie
okay.
halt direkt
Ja.
übersetzt, weil es das wahrscheinlich nicht vernünftig übersetzen ließ.
So, was Quentin ja auch in diesem Film relativ oft macht, ist, dass er zwischendurch einfach blendet. Zum Beispiel, um Zeit zu überbrücken. Also wir haben jetzt hier auch einfach den Zeitsprung, den kurzen, dass die sich umgezogen haben und plötzlich mit T-Shirts dastehen.
Banana Slugs finde ich ja auch ein sehr großartiges Maskottchen. Ah, guck, siehst du, der Kopf ist sogar noch heile. Wahrscheinlich hat er den Kopf wirklich irgendwie halb abgeschossen oder so.
Stimmt, man hat ihn ganz kurz gesehen, ja. So, Vincent soll den Wagen von nee, ja, Vincent soll von
Das.
Winston nee, Vince soll den Wagen von Winston fahren und Winston Wolf fährt halt den Wagen mit der Leiche
Kartwagen,
hinten
ja.
drin. Ja, genau.
Jetzt genießt das aber auch so ein
Monster
bisschen
Joe.
ihn runterzumachen.
Genau, richtig.
Da gab es auch noch mal eine geschnittene Szene, wo das Ganze noch mal ein bisschen länger ist und wo wir dann sehen, was die dann auf dem Parkplatz besprechen alles.
Ja.
Da hören wir es ja auch, dass jetzt gefrühstückt. Also auch noch
Genau, aber
mal.
sie gehen jetzt getrennte
Ja, ist
Wege,
auch
ne?
nochmal schön,
Also.
dass wir hören, wo die beiden wohnen. Redondo und Inglewood, das ist nämlich ganz schön weit entfernt, wenn man sich mal so einen Stadtplan von LA anschaut. Also. Und Inglewood ist so ein typischer afroamerikanisches Viertel in LA. Also es passt durchaus auch, dass Jules dort wohnt.
Ich fand es jetzt noch mal schön, wie sich die beiden, also Jules und Vincent, sich bedankt haben, sag ich mal, Mr. Wolf bei der Arbeit zuzusehen. Es war beeindruckend, ihn bei der Arbeit zuzusehen.
Ja.
Ist auch schön, dass die beiden jetzt zum Frühstücken gehen, in dem
Der
Grill. Und wir
Hawthorne
sind
Grill.
wieder quasi in der
Ja.
Einstiegsszene, also im
Das Gebäude übrigens, dieses Diner ist übrigens kurz nach den Dreharbeiten abgerissen worden.
Oh.
Tja, wir sind jetzt tatsächlich wieder in der Epilog, in der Prolog-Szene, die jetzt gleichzeitig die Epilog-Szene ist.
Ja.
Tja, und
Und die beiden jetzt auch schon wieder so, eigentlich so ein religiöses Thema, ne? Also
ja,
es
die
ging
reden ja
um
wieder über
Schwein und
was.
unreine, genau, um Schweinessen und Unreinheit von Tieren. Es geht um schmutzige Tiere. Ja, das ist schon eigentlich sehr religiös aufgeladen, das Ganze, ne?
Jetzt reden sie über Hunde. Ja, das ist einfach so eine absurde Unterhaltung. Aber wahrscheinlich, wenn man so einen absurden Job hat wie Profikiller für die Mafia oder was auch immer das für ein Gangster-Clan ist, musst du wahrscheinlich sowas machen, um dich halbwegs noch nicht völlig verrückt zu werden. Tja, währenddessen findet ja immer noch das Gespräch statt zwischen Pumpkin und Honey Bunny.
Genau. Die sehen wir ja gleich. Und jetzt sind, unsere beiden hier, Vincent und Jules, gerade wieder bei der Diskussion um dem Wunder. Und Jules entwickelt gerade so die Idee, aus dem Geschäft auszusteigen, weil es ihm doch irgendwie berührt hat, das Ganze, was da passiert ist. Und Jules rechtfertigt sich nochmal damit, indem er sagt, er hat in diesem Wunder selbst die Hand Gottes gespürt. Und das ist das Entscheidende und nichts anderes.
Ja, während Vincent für sowas überhaupt nicht offen ist.
Nee.
Ja, der Film ist ja auch verbunden mit dem Vorgängerfilm Reservoir Dogs durch Vincent Vega, der dann dort eine, wo in na, wie heißt er jetzt, Reservoir Dogs mit Vic Vega, dessen Bruder auftaucht, was ja Tarantino später auch bestätigt hat, dass die beiden Figuren Brüder sein sollen. Der Bruder wird da gespielt von Michael Madsen. Und ich weiß nicht, hast du Reservoir Dogs mal gesehen?
Leider noch nicht.
Ah, okay. Ist auch ein Gangsterfilm, ne? Und das ist auch ein Gangster. Ja. Und es gab auch lange Zeit die Idee, einen Film mit den beiden zusammen zu machen, ne? Vega-Brüder. Aber der die Vorgeschichte erzählt. Nur das hat sich nie so richtig funktioniert und heute ist natürlich viel zu spät, um die Vorgeschichte zu erzählen. Sind die beiden
ja,
ein bisschen zu alt, ne?
Ja. So, und Vincent verschwindet schon wieder auf Klo.
Ja, und immer wenn er auf die Toilette geht, passiert was, ne?
Ja, genau, richtig. Und ich glaube, er nimmt doch auch wieder seinen Pulp-Roman mit, ne?
Das macht er auch immer.
So, jetzt sind wir wieder bei Pumpkin und Honey Bunny, genau.
Ist übrigens benannt nach dem Hasen, den die Frau hatte, die Tarantinos handschriftliches Drehbuch abgetippt hat.
Ah! Und das ist ja witzig.
Er ist dann nämlich gestorben und dann hat er die Figur zu Ehren nach
da wieder
dem
zu Ehren,
Hasen
ja.
benannt.
Witzig, ja. So, man hat jetzt eben auch schon mal ganz kurz gesehen, während die beiden hier den Überfall durchziehen, wie Jules da einfach ganz entspannt sitzen bleibt.
Ja. Wahrscheinlich hat er das im ersten Moment erkannt, dass das für ihn oder verglichen mit ihm Amateure sind. Ist auch sehr interessant, ne, wie das so von der Kameraarbeit ist. Sehr schnelle Schnitte oder bewegende Kamera ungewöhnliche Perspektiven oder Tracking-Shots, alles irgendwie.
Stimmt, das haben wir sonst. Das haben wir sonst in dem Film gar nicht. Also gerade so viel Handkamera-Einsatz.
Ja. Aber passt natürlich auch zu der Szene, die dann alles sehr schnell und aufregend.
Das stimmt, das passt.
Passiert.
Aber trotzdem habe ich nicht so das Gefühl, dass die Szene dadurch aus dem Gesamtfilm rausfällt. Nee, nicht so wie zum Beispiel die Taxifahrt
es passt
oder
halt zu der Szene,
manche andere Sachen.
Passt halt,
genau.
Das ist, glaube ich, auch dasselbe Buch, was er liest, ne? Wie später, wenn er vom Butcher erschossen wird.
Ja. So, jetzt werden die Brieftaschen eingesammelt und
Jules sich schon mal vor.
Genau, zieht seine Knarre.
Ja, und das Portemonnaie hat wohl Tarantino selber gehört.
Ah, ist er auch mit dem Original?
Ja, mit dem Bad Motherfucker.
So, und jetzt kommt Pumpkin zu Jules an den Tisch, richtet die Waffe auf ihn, will das Portemonnaie, tut es rein und hat aber auch noch den Koffer.
Ja. Was hat er eigentlich für...
So, Pumpkin will den Koffer aufhaben.
Ich überlege mir gerade, was hat Jules eigentlich für ein T-Shirt?
Aber warte mal, irgendein Cartoon ist da drauf,
ja,
ne?
Ja, irgendein, aber was?
Ja, kann ich nicht erkennen.
Na, ist ja auch egal.
Also man merkt auch jetzt, wie einfach Honey Bunny, also die Yolanda, so nervös wird,
ja,
weil sie hin und her rennt und einfach die Waffe immer hin und her reißt. So, Jules ist total entspannt. Der Pumpkin zielt runter. Und warte mal, das Interessante ist, er gibt ihm jetzt nicht den Koffer, sondern er zeigt ihm nur, was drin ist. Ja. Und auch da leuchtet es ihm wieder so ins Gesicht. Und die Honey Bunny fragt, was ist es?
Ja.
Und Pumpkin sagt, es ist das, was ich denke, und es ist wunderschön. Und wir wissen einfach nicht, was es ist.
Tja.
Und die Situation hat natürlich jetzt Jules genutzt, um Pumpkin an sich ranzuziehen und hält ihm jetzt die Knarre an den Schädel.
Genau.
Es ist auch schön, dieses über eine dritte Person reden, ne? Also sag ihr, wie heißt sie? Yolanda.
Yolanda.
Sag deiner Freundin, sei ruhig, ne? Und so, es wird alles gut.
Wie ist so ein Fonzie? Also, ist eine Figur aus Happy Days, falls das jemand vielleicht nicht weiß.
Eigentlich ist das Jules stärkster Moment, oder?
Ja.
Also weil er ist ja jetzt quasi der Geläuterte, ne? Irgendwie.
Genau. Und er
hat aber immer noch die Fähigkeit natürlich eines Gangsters, deswegen kann er in der Situation so handeln, wie er jetzt gerade handelt. Weil er hat sie ja im Griff.
Ja.
Er kann ja die ganze Zeit sagen, wie es läuft.
Genau. Weil die beiden halt nur Schnapsläden überfallen und er wirklich die richtigen Deals macht, sozusagen.
So, also Jules versucht, während Vincent, der immer noch auf Klo ist, deswegen hat er wahrscheinlich auch gesagt, ich bin mal kurz kacken, weil er so lange weg sein muss. Damit diese ganze Handlung da reinpasst.
Obwohl, wir haben es ja gesehen, dass er da sitzt, ne? Wir hatten ja zwischendurch einen Schnitt rein. Also. Aber er, ist, was das angeht, sehr mitteilsbedürftig, offensichtlich.
So, und das ist auch witzig. Jules hat Vincent eher erkannt, als wir ihn gesehen haben. Weil Vincent taucht einfach hinter dem Tresen auf und richtet die Waffe auf Yolanda, die irgendwie oben auf Tresen oder Tisch steht.
Sag mal, ist das eigentlich ein Teppichboden da an der Decke?
Sieht ein bisschen gammelig aus, ja.
Eigentlich sehr komisch, finde ich. Gerade für ein Restaurant.
Ja, ich glaube, es ist irgendwie nicht so. Nee, ich glaube, das ist so ein Schaumstoffdecke, irgendwie so mit so Riffeln drin.
Ach, das sieht, finde ich, total aus wie so ein Teppichboden.
Jetzt wird die böser schwarzer Mann-Brieftasche aus dem Beutel geholt. Und Jules sagt dem Ringo, er soll das Geld Batman rausholen.
Wobei ich großer, was war es, böser schwarzer Mann jetzt keine gute Übersetzung für Bad Motherfucker finde.
Ja. Und das ist jetzt auch wieder schön, das ist ja wieder eigentlich Jules alte Rolle, ne? Dass er so ein Psychospiel spielt. Ja. Ne? So, So, Ringo sollte das Geld nachzählen. 1500 ungefähr Steine hat er es, glaube ich, genannt. Das ist super, ne?
Ja,
Vince
das
mischt
ist
sich
nicht.
wieder ein und
Ja,
man hat eigentlich die ganze Zeit am meisten Angst über Vincent, weil der halt so unberechenbar ist und jederzeit irgendwie die Situation zum Eskalieren bringen kann. Das wissen wir ja. Das ist jetzt auch wieder spannend. Auch so, Ringo antwortet ja auf die Frage von Jules, ob er die Bibel liest, nur so, ja, nicht regelmäßig. Also im Prinzip hätte er auch sagen können, nein, ich lese sie nie.
Er weiß es ja nicht. Vielleicht liest er ja ab und an
Nee,
so.
ja, das kann
Aber
sein,
schön,
aber
wie er
irgendwie
jetzt
ist
diese
es.
ganze Ezechiel-Nummer umdreht und das jetzt andersrum dreht, ne? Und
Ja,
nicht
das ist
mehr,
wirklich interessant, ja.
dass der Spruch ist, mit dem er Leute umbringt, sondern jetzt der Spruch ist, mit dem er, ja.
Ja, er vollzieht jetzt ja den Rollentausch
Genau.
innerhalb der Ezechiel-Geschichte.
Das wäre auch interessant gewesen, so ein Film, wo wir sehen, wie Jules da durch die Gegend zieht und Gutes tut auf seine sehr spezielle Weise. Da wäre auch eine interessante Story gewesen.
So, jetzt macht Jules diese Auslegung der Ezechiel-Szene. Also der Revolver ist eventuell der Hirte. Jules selbst ist der rechtschaffende Mann.
Genau.
Und er tauscht jetzt aber die Rollen. Und jetzt korrigiert Jules nochmal seine Auslegung und sagt, er ist die Tyrannei der. Die Tyrannei, er ist die Tyrannei. Und er sagt jetzt aber, er möchte versuchen, der Hirte zu sein. Also nicht, dass die Knarre der Hirte ist. Und mit den Worten zieht er seine Waffe zurück
Ja.
und legt sie vor sich auf den Tisch.
Und
Und
sichert
man
sie
merkt
auch
richtig, wie
wieder.
sich, genau, er sichert sie auch. Und man merkt richtig, wie Ringo irgendwie nicht genau weiß, was er davon halten soll.
Naja, er ist wahrscheinlich erst einfach nur froh, dass er nicht gestorben ist gerade.
Genau.
Sieht man ja auch, die beiden sind nicht wirklich zufrieden, was. Aber so richtig Gutes getan hat er auch noch nicht, ne? Er hat sie ja damit durchkommen lassen.
Nee,
Er hat
richtig.
nur
Und vor allem
einfach.
auch, wie schön, ne? Also einfach, dass Vincent dann meint so, oh, ich glaube, wir sollten gehen, ne?
Ja.
Und halt diese typische Banjo-Musik von Quentin setzt ein.
Tja.
Und die beiden stecken sich die Waffen noch in ihre Shorts und gehen.
Das heißt, die Shorts haben einen sehr guten Bund, wenn die die Waffen so halten.
Ja, und das war's. Written and directed by Quentin Tarantino. Der Abspann läuft. Ja,
Genau.
das war Pulp Fiction von Quentin Tarantino aus dem Jahr 1994.
Aha.
Wir haben die DVD-Version geguckt und sind am Ende. Hast du noch ein letztes Fazit oder
Ich sehe gerade,
Zusammenfassung?
diese eine Kellnerin, die nicht Marilyn Monroe ist, ist Mamie Van Doren, heißt die Person,
Ah,
die die
okay.
gespielt hat. Und ich habe auch gerade
Ja.
zufällig gesehen, Phil LaMarr war der Schwarze bei den anderen, bei diesen Typen, die den Koffer haben. Der ist ja wichtig dann später als Sprecher unter anderem bei Futurama und vielen
Ah,
Zeichentrickserien
okay.
geworden.
Ja, auch nochmal ein guter Hinweis, ja. Also schön, Marco, sehr. Ich danke dir, dass wir den gucken konnten.
Ja, ich
Also
danke
ich habe
dir.
heute nochmal wirklich nochmal so viel anderes drin gesehen. Es hat wirklich Spaß gemacht.
Ja, mir ebenfalls.
Hast du noch einen abschließenden Satz, was du loswerden willst über den Film?
Nee, also ich hoffe, ich habe es nicht zu extrem mögliche Probleme, die ich heute mit dem Film habe, erwähnt. Aber ich glaube, ich habe mich da einigermaßen zurückgehalten. Ja. Und nein, ich denke auch, es ist ja auch immer noch ein guter Film, das wollen wir mal nicht.
Das stimmt, das stimmt. Das ist immer noch, ja, sehr schön.
Dann ist auch ein schöner Name.
Sagen wir, während hier noch der Abspann läuft, vielen Dank fürs Zuhören bei I Went to Films.
Genau.
Ich bin Martin und
ich bin Markus und wir hören voneinander, würde ich sagen.
Das machen wir. Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.
I Went to Films. It's not a film school. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Weitere Infos unter iwenttofilms.de und im Social Web bei Facebook, Twitter und Instagram.